Ja, ich werde zu Beginn gleich etwas weitermachen mit den Ansagen oder wie soll ich das ausdrücken, mit Werbung in eigener Sache, wobei ganz Werbung ist das ja auch nicht. Nein, ich möchte euch eigentlich auf einige meiner neuen Bücher hinweisen. Ich schreibe ja immer wieder an Themen, wo ich denke, das ist wichtig, da als Christ auch zur Stellung zu nehmen und anderen Hintergrundinformationen zu liefern. So ist im letzten Herbst mein zweiter Band in der Reihe Moderne Medizin und Ethik herausgekommen. Da beschäftige ich mich mit der Frage der Abtreibung, mit dem Suizid, das heißt Selbstmord, Organtransplantation, Todesdefinition, Homosexualität und Bachblütentherapie. Das ist jetzt nicht ein Buch, wo dann nochmal Sachen aufgenommen werden, die in vielen anderen christlichen Büchern zu finden sind. Wenn ihr das durchblättert, werdet ihr feststellen, es sind ganz andere neue Aspekte, aktuelle Daten, dabei auch ganz neue Sichtweisen, jetzt natürlich nicht neu von der Bibel ausgehend, aber Hintergründe von, was Medizin, Wissenschaft und so weiter angeht, die ihr so in christlicher Literatur nicht findet. Das ist ja auch der Grund. Ich meine, ich will nicht etwas schreiben, wo ich sage, gibt schon 20 Bücher, die genau dasselbe sagen, das braucht man nicht. Aber wer da reinschauen will, der kann das gerne tun. Ich habe dort hinten am Tisch einige ausgelegt. Falls jemand das mitnehmen will und vollkommen pleite ist, dann schenke ich das euch auch. Falls ihr das bezahlen könnt, könnt ihr 8 € dafür bezahlen. Also das ist ein neues Buch. Ich habe auch eines im letzten Jahr geschrieben über den Reformator Johannes Calvin. Eine Biografie ist auch dort erhältlich. Dann sind da auch noch ein paar andere Bücher, eben eines über Homöopathie, was ich vor ein paar Jahren geschrieben habe, auch noch eines über Gender Mainstreaming, also das heißt die neue Ideologie des Staates über Geschlechterrollen und Verhalten, könnt ihr gerne ansehen. Ich habe auch ein paar Exemplare hingelegt von der Zeitschrift Zeit Journal, was sich beschäftigt mit Religion, Sekten, Weltanschauung, also etwas, da schreibe ich regelmäßig dafür, die könnt ihr gratis mitnehmen. Ich habe dann auch eine Liste dorthin gelegt, da will ich jetzt mit anfangen, und zwar ab und zu Zeitschriftenartikel, die ich ja regelmäßig verfasse, wenn die nicht mehr so im Druck erhältlich sind, die dann per Rundmail zu verschicken für diejenigen, die daran interessiert sind. Das sind häufig Stellungnahmen zu Entwicklungen in der Gesellschaft, zu Fragen der Religion, zur Verteidigung des christlichen Glaubens. Falls ihr einen Computer habt und gerne von mir ab und zu mal so, das heißt einmal im Monat vielleicht, ein Mail bekommen wollt, könnt ihr euch da gerne eintragen. So viel vorneweg. Jetzt zum eigentlichen Thema. Wenn wir uns mit der Spaßgesellschaft und dem Einfluss der Spaßgesellschaft beschäftigen, dann müsste ich ja zuerst einmal feststellen, Spaß macht Spaß. Nicht? Also das klingt ja so, als ob das etwas Böses ist, der Einfluss der Spaßgesellschaft. Dabei, wenn ich hier eine Umfrage starten würde, manche wären sicherlich verunsichert, wüssten nicht genau, wie sie das einzuordnen hätten, aber fragen würde, wer will denn keinen Spaß haben von denen, die heute Morgen da sind? Manche wären jetzt argwöhnisch und denken, irgendwo ist da der Haken. Nicht? Also jetzt muss ich ganz genau überlegen, was will der denn da sagen? Nein, ich meine das wirklich so, wie ich es sage. Ich glaube, wir alle wollen ja durchaus auch Spaß in unserem Leben haben. Und das ist erst einmal auch gar nicht schlecht. Also Spaß haben zu wollen, ist nicht schlecht. Es kommt ja immer auch darauf an, womit ich nun Spaß habe. Spaß heißt ja, ja, wie sollten wir das definieren? Was ist das denn eigentlich? Ja, Spaß heißt irgendwie so ein Hochgefühl. Ich habe Freude, etwas zu tun. Ich mache das gerne. Was weiß ich äußerlich, ich lächle dabei. Ich bin gelöst innerlich. Man muss mich nicht zwingen. Ja, wie wollen wir das noch weiter beschreiben? Also irgendetwas, was uns gut tut. Und jetzt will ich ja nicht auftreten heute Morgen und sage, jeder, der Christ ist, der muss immer mit dem langen Gesicht umherlaufen. Der kann keinen Spaß haben. Nein, darum kann es gar nicht gehen, soll es auch nicht gehen. Ich will also nicht der Miesmacher heute Morgen sein. Die böse Spaßgesellschaft, die wollen immer nur Spaß haben. Nein, wir als Christen wollen immer es langweilig haben und schwer haben. Wir wollen Schmerzen haben und möglichst nie was Gutes essen. Das habe ich zu spät gesagt. Ne? Hätte ich vor dem Essen sagen müssen dabei. Und da merken wir, Spaß haben ist nicht schlecht. Aber es gibt dann bestimmte Aspekte, die wir beim Spaß berücksichtigen sollen. Und das merken wir, weil wenn wir die Frage stellen, ist Spaß denn an sich gut, wenn wir es werten wollen? Und dann müssen wir sagen, nein, das gilt nicht. Christen sind keine Spaßverderber, das nicht, sondern Christen sind durchaus für Spaß, könnten wir sagen. Gott übrigens auch. Ihr könnt ja, wenn ihr das gerne aber wollt, anhand der Konkordanz die Bibel durchgehen von dem Begriff Spaß. Da werdet ihr nicht sehr viel das finden, weil der Begriff damals unüblich war. Aber dann lest mal den Freude. Es geht ja etwas Ähnliches. Und der Begriff Freude kommt sehr, sehr häufig vor. Und zwar nicht nur bei den Gottlosen oder denen, die nichts von Gott wissen wollen, sondern Freude ist dann eine Eigenschaft Gottes, auch eine Eigenschaft der Christen dabei. Denn wenn wir sehen, Gott hatte zum Beispiel seine Lust, hatte seine Freude an der Schöpfung, da war Freude. Scheinbar hat es Gott Spaß gemacht, die Welt zu schaffen. Ja, das ist ja auch verständlich. Versetzen wir uns eine ähnliche Situation. Ich erlebe das manchmal, ich bin ja nicht wie Gott, der jetzt die ganze Welt schaffen kann, aber manchmal so im Kleinmaße konstruiere ich dann etwas. Da bin ich jetzt im Augenblick gerade dabei, habe es vorhin schon gesagt, bei uns in der Diele, wir haben ein altes Bauernhaus, und in der Diele baue ich jetzt gerade eine Treppe von der Diele bis in den Dachboden hinauf. Und die nimmt so langsam Gestalt an sich an, und da, wo sie gelingt, also im Moment, sie ist nicht zusammengefallen, sie funktioniert auch einigermaßen, dann gibt das doch Freude, dann macht das auch Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Wenn man so handwerklich etwas tut und das gelingt, das macht Spaß. Oder jetzt bin ich dabei, meine ersten Zucchini-Pflanzen zu züchten, noch in der Küche, weil es draußen zu kalt ist bei uns, aber die kommen da so langsam, und das macht doch Spaß, das macht Freude zu sehen, das gelingt, da kommt was. Und noch mehr Freude macht das, wie im letzten Jahr, wenn ich dann sehe, die reiche Ernte mit den Zucchinis und den ganzen Sommer immer neue, entweder kleine dann zum Salat oder größere zum Kochen. Also falls ihr nicht sehr talentiert seid wie ich, was Gartenbau angeht, Zucchinis kann ich euch empfehlen. Wenn die einmal wachsen, dann wachsen die bis zum Herbst und ihr braucht nur noch ernten. Mit Tomaten habe ich es auch probiert, auch im letzten Jahr wieder, aber alles nicht geklappt. Jetzt habe ich mir im letzten Jahr sogar Tomatenpflanzen schon gekauft, weil ich gedacht habe, naja, alleine züchten ist auch schlecht. Ja, und dann sind die auch eingegangen, sind gewachsen und plötzlich von einem Tag auf den anderen angefangen zu vertrocknen, zu verwelken, nichts mehr. Ich weiß bis heute nicht. Ja. Ja, ich merke, hier sind Leute, die kennen sich besser aus als ich. Muss ich mich vielleicht nochmal beraten lassen, damit ich dann auch den Spaß, die Freude erlebe, mal eigene Tomaten ernten zu können. Und aber das ist, da merken wir, genauso hat Gott auch Freude und Spaß gehabt, als er die Welt geschaffen hat. Und das ist ja noch viel mehr, was er gemacht hat. Wir können auch sagen, er hat es leichter gehabt. Er war auch unfehlbarer als wir. Denn das, was er gemacht hat, war ja gut. Dadurch, dass die Menschen sich von Gott abgewandt haben, läuft da manches schief. Das ist ja auch klar, das lenkt die Bibel Sündenfall. Wenn man sich nicht mehr an die Regeln Gottes hält, also dessen, der das macht, dann klappt es nicht mehr. Wenn ihr ein Auto kauft und euch nicht an die Regeln haltet, die der Autohersteller dazu angegeben hat, müsst ihr euch hinterher nicht wundern, dass das schief läuft. Dann könnt ihr nicht vormachen und sagen, Autohersteller, du bist ein Versager. Es geht halt nicht. Also wenn du sagst, ich will die Reifen einsparen, fahre nur auf den Felgen, ja, dann musst du dich nicht wundern, dass das schief geht. Dann liegt das aber nicht daran an Opel, VW oder sonst wem, sondern liegt es an dir. Und genauso ist das auch bei der Schöpfung. Die Menschen haben sich nicht danach verhalten, was Gott gesagt hat, und dann lief es schief. Und deshalb haben wir heute all das Durcheinander, in dem wir leben. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass nicht Gott wirklich Freude haben konnte an dem, was er perfekt gemacht hat. Wenn wir dann Jesus anschauen, der war durchaus auch einer, der Freude gehabt hat. Als er mit den Jüngern zusammen ist, da sagen die Pharisäer zum Beispiel, warum fastet ihr denn nicht? Und dann sagt er ja, solange der Bräutigam bei den Leuten ist, da wird gefeiert. Also das hieß, die Leute sollen sich freuen. Jetzt ist Gott bei ihnen, jetzt ist Jesus da. Jetzt geht es nicht darum, sich das Leben schwer zu machen. Jesus war bei der Hochzeitsfeier zu Kana da. Und bestimmt auch nicht nur mit langem Gesicht, sondern ebenfalls mit Freude. Übrigens wird die Ewigkeit bei Gott nicht verglichen, wie auf manchen Witzen, mit dem endlos langweiligen Hafenspielen. Manchmal sieht man das ja auf irgendwelchen Karikaturen, da sitzt an einer gähnen, nicht, und hat die Harfe und jetzt 200 Jahre schon Harfe gespielt, 300 Jahre, 500 Jahre, und dann denken sich viele Leute, nee, ich will ja gar nicht in den Himmel, das ist ja ewig langweilig. Nein, so ist es nicht. Die Beschreibungen, die wir in der Bibel finden, sind nicht so, sondern die häufigste Beschreibung im Neuen Testament für das Leben bei Gott im Himmel ist welche? Freude und Hochzeitsfest. Da sind immer wieder in den Gleichnissen, ihr seid eingeladen zum himmlischen Hochzeitsfest. Und das wird in ganz verschiedenen Varianten beschrieben. Das heißt, wenn wir bei Gott sind, das wird uns gut gehen. Es ist keine endlos öde Langeweile. Auch da wird Freude herrschen. Oder wir könnten jetzt mit dem eher populären Wort Spaß herrschen dabei. Also, das heißt, Gott ist kein Spaß- oder Freudeverächter, der generell dagegen wäre, der von Christen fordern würde, ihr müsst ein möglichst langweiliges Leben führen, damit ihr gut vorbereitet seid auf einen langweiligen Himmel. So nicht. Sondern Gott ist dafür. Aber, und das habe ich ja vorhin angedeutet schon, aber wir müssen uns dabei die Frage stellen, ist diese Freude, ist dieser Spaß Selbstzweck? Also ist das an sich das höchste Ziel? Da gab es, im letzten oder vorletzten Jahr war es, eine neue Studie der deutschen Shell, also Jugendstudie zur deutschen Shell. Die geben das alle paar Jahre heraus, fragen dann bei dem Jugendlichen nach alles Mögliche. Was ist euch wichtig? Wie steht ihr zur Partnerschaft? Wie ist die Berufswahl? Und all solche Dinge. Und das, was ein Ergebnis war dabei, dass auffällig viele Jugendliche in Deutschland angegeben haben, eines ihrer höchsten Ziele ist Spaß haben. Und da würde ich sagen, gibt es gewisse Probleme. Allein logische schon. Also ist Spaß haben selbst Zweck? Also kann ich sagen, wenn ich Spaß habe, dann ist die Sache, die ich mache, gut, richtig, weil ich ja Spaß habe. Manche Leute argumentieren heute so. Die sagen, egal wie du dich verhältst, moralisch so oder so, die Hauptsache, es macht Spaß. Und ich glaube, dass wir da als Christen oder auch einfach als logisch denkende Menschen Nein sagen müssen. So geht es nicht. Ich kann hier ohne Probleme absurde Beispiele nennen. Nehmen wir an, dem Massenmörder macht es Spaß zu morden. Dann sagen wir, okay, wenn der Spaß hat, dann soll er halt. Wirklich? Er sagt, ach, das macht so Spaß nicht. Ah, wieder ein, ah, oh, so schön. Und nee, dann merken wir, nee, das geht so nicht. Also nee. Oder der Bankräuber sagt, es macht so Spaß, die Bank zu überrauben. Oder der Schläger sagt, es macht so Spaß, einen zusammenzuschlagen. Da merken wir, nee, also doch nicht. Spaß ist nicht generell gut. Es kommt darauf an, worüber du Spaß hast. Ist die Sache, an der du dich freust, gut oder nicht? Und da merken wir müssen tiefer reflektieren. Wir können nicht einfach sagen, Spaß ist gut. Oder nehmen wir den Jugendlichen, der anfängt, Drogen zu nehmen. Der sagt, mir geht es so gut, ich habe so viel Spaß. Jedes Mal, wenn ich das Heroin spritze, dann bin ich irgendwie in einer anderen Welt, alles so toll. Und da müssen wir sagen, oh, nein, das geht auch nicht. Denn die Sache, die du machst, da fühlst du dich im Moment vielleicht gut, aber auf Dauer macht dir dich kaputt. Das heißt, wir müssten jetzt auch einen Spaßmaßstab haben. Welcher Spaß ist gut, welcher Spaß ist schlecht? Auf welchen sollen wir beispielsweise verzichten, weil er dauerhaft mehr Leiden verursacht bei uns oder anderen als wirklichen Spaß? Bei den Drogen ist es eindeutig. Du hast vielleicht ein paar Jahre Spaß, aber dann kommt ein endloses Leiden, zumindest bis zum Tod. Denn das wissen wir ja, es gibt keinen, der drogensüchtig ist, der wirklich auf Dauer dann nur Spaß mit hat. Sondern dieses Leiden, wenn ihr mal jemanden kennengelernt habt, der wirklich drogensüchtig ist, das ist ein Leiden. Und zwar meistens nicht nur von der Familie, von dem Einzelnen, sondern von der ganzen Familie und der ganzen Umwelt mit. Die mitleidet dabei. Und da ist es kurzsichtig. Oder bei demjenigen, der sich immer nur betrinkt. Es muss ja nicht nur die Drogen sein, kann ja auch das Trinken sein. Oder derjenige, der dauernd seine Ehe bricht. Kann ja sagen, es macht ja Spaß, ab und zu mal jemand anders kennenzulernen. Aber auf Dauer wirst du damit deine Ehe zerstören. Also das heißt, das ist kurzsichtig gedacht. Nur für die Lust im Augenblick, dann die Zukunft aufs Spiel zu setzen, zu zerstören, was man hat, das ist schlecht gedacht. Also bei Spaß und Freude sollte man immer auch auf Dauer denken dafür. Und die Bibel malt uns sowas ja gerade vor Augen. Die sagt eben, dass der Mensch, der nur für seinen Bauch lebt zum Beispiel, oder nur für das, was heute gerade Spaß bringt, dass der kurzsichtig ist, weil er nicht an das denkt, was dann nicht nur auf der Erde, sondern dauerhaft eigentlich Glück, Zufriedenheit, Freude, Spaß bringt. Da haben wir biblische Beispiele von dem, wo Jesus erzählt. Und er sagt, ja, in der Zukunft, da wird es einmal Menschen geben, Matthäus 24, die werden essen und trinken, heiraten und sich heiraten lassen. Ja, und dann? Und dann kommt plötzlich das Ende. Und dann merken sie, das alles ist nicht schlecht. Nur das ist nicht die eigentliche Grundlage für dauerhafte Freude, für dauerhafte Ausgeglichenheit, für dauerhaften Spaß, könnten wir auch sagen. Spaß hängt immer auch mit Bedingungen zusammen, an die wir denken sollen, die langfristiger Natur sind. Und hier geht es darum, wenn du langfristig in deinem Leben, nämlich einen anderen Begriff, glücklich sein willst, dann heißt das manchmal, vielleicht jetzt steckst du an einzelnen Punkten zurück, machst bestimmte Dinge nicht, die dir im Moment Spaß bereiten würden, weil du weißt, auf lange Frist hin ist es besser für mich. Ich meine, ihr seid jetzt alle schon in etwas, also nicht mehr Teenies, die meisten zumindest hier. Aber ich habe ab und zu auch mit Jugendlichen und Teenies zu tun und da sind bald die Diskussion, zum Beispiel was Schule angeht. Ja. Das macht keinen Spaß zu lernen. Aber jetzt habt ihr meinetwegen einen Teenie, der sagt, macht keinen Spaß, macht viel mehr Spaß, zu McDonald's zu gehen oder Musik zu hören. Was wird dann sein, wenn der die Schule hinter sich hat? Ja, das wissen dann einige von euch, ne, was dann kommt. Dann kommt nicht meistens der Absturz. Ja, du kannst das eine Zeit lang machen, bis zum 10. Schuljahr. Und dann plötzlich bist du entweder ohne Zeugnis oder mit einem schlechten Hauptschulzeugnis und dann suchst du einen Arbeitsplatz. Ja, und dann? Und dann sagst du, ja gut, keine Arbeit, habe ich halt so Spaß. Ja, dann kannst du sehen, woher denn der Spaß? Woher ist denn das Geld? Urlaub fahren? Gibt es so nicht. Große Wohnung haben? Gibt es so nicht. Großes Auto haben? Es sei denn, du bist Betrüger, Lügner oder sonst was, aber wenn du ehrlich bist, gibt es nicht. Was dann mit dem Spaß? Dann hast du ein paar Jahre in der Schule Spaß gehabt und dann die nächsten 40 Jahre deines Lebens? Ja, manche wachen dann ja noch auf und dann machen sie Nachbildung, also Nachschulung und Zusatzausbildung und dann geht das irgendwann noch. Aber dann ist uns ja ganz deutlich, kurzfristig nur auf den Spaß im Augenblick zu schauen, bringt es nicht, schon irdisch nicht. Und schon gar nicht, wenn wir in Bezug setzen, dass das Leben des Menschen ja nicht mit seinem irdischen Tod zu Ende ist, sondern dass es danach noch weitergeht. Was uns die Bibel deutlich sagt, was uns auch alle Religionen deutlich sagen, dass es nachher weitergeht. Und dann ist die Aufforderung der Bibel, denk auch immer jetzt schon an das Leben, was dann beginnt, wenn du hier auf der Erde gestorben bist. Da haben wir in der Bibel das Gleichnis, was Jesus erzählt, von dem reichen Bauern. Also Bauer sagen wir heute nicht mehr so sehr, klingt ja nicht mehr so politisch korrekt. Also einfach so der Landwirt oder der Agronom oder kommt letztendlich alles auch selber heraus. Also jedenfalls der seinen Acker hat und da anbaut. Und der wird in der Bibel berichtet, war richtig erfolgreich. Also der hat seinen Spaß gehabt. Da wird berichtet, der war reich geworden. Der hatte große Scheunen gebaut, hatte für viele Jahre ausgesorgt. Stellen wir uns so vor, dass es einer sagt, jetzt kann ich in Rente gehen, jetzt kann ich das Leben genießen, jetzt sehe ich die Welt. Und das ist alles in Ordnung. Nichts Schlechtes dabei. Gott verurteilt das nicht. Nur was Gott verurteilt und sagt, du bist sehr kurzsichtig. Denn das Wichtigste, was deine Zukunft angeht, hast du vollkommen vergessen. Und dann sagt Gott, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Ja, und da merken wir alle, wer von uns hat denn sein Leben in der Hand? Und dann sollten wir doch immer daran denken, nicht nur was im Moment Spaß macht, sondern was auf die Dauer sowohl unseres irdischen Lebens als auch der Ewigkeit, die nach dem Tod hier auf der Erde kommt, dass wir die im Blick behalten. Und das ist das Problem. Es war ja nicht unmoralisch, dass der fleißig gearbeitet hat. Es war auch nicht unmoralisch, dass er viel Geld verdient hat dabei. Der war ja ehrlich. Aber es war dumm, dass er Gott und das Leben nach dem Tod vollkommen außer Acht gelassen hat, gar nicht daran gedacht hat. So gedacht hat, ja, ist das alles. An einer anderen Stelle in der Bibel, da finden wir das, dann steht, denn manche Menschen sind so kurzsichtig, dass sie sagen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und das kann man machen. Aber ist das nicht kurzsichtig? Ist das nicht dumm? Ist das nicht genauso wie der Teenie, der einfach sagt, lasst uns feiern, denn egal was morgen kommt, wissen wir ja nicht. Aber der gar keinen Blick dafür hat, dass er ja, wenn er aus der Schule rauskommt, statistisch gesehen noch 50 Jahre vor sich hat, was macht er denn dann? Das ist derjenige, der glücklich verheiratet ist und dann eine Frau kennenlernt, wie ich vorhin gesagt habe, und dann sich auf ein Verhältnis einlässt, diese Frau, die er kennenlernt, dann vielleicht nach zwei Nächten auch sagt, das war's, deine Frau bekommt das raus und die Ehe ist kaputt, die Kinder sind auf der Straße, das Haus wird verkauft. Hast du nicht vorher dran gedacht? Nur für den Spaß, für den Augenblick vergessen, welche Auswirkungen es hat. Und genau dasselbe sagt die Bibel ganz deutlich, und da müssen wir uns herausfordern lassen an dieser Stelle, dass das Leben ist mit diesem Leben hier auf der Erde nicht vorbei. Es gibt ein Leben nach dem irdischen Tod und wenn du das vollkommen außer Acht lässt, dann bist du in deiner Spaßrechnung, die geht nicht auf. Das wird nicht funktionieren. Da bist du so kurzsichtig wie jemand, der eben heute sich seine Drogen spritzt und morgen nur leidet und alles verloren hat. Das ist dumm letztendlich. Du musst mit einrechnen, dass es Gott gibt. Und dass es auch ein Leben nach dem Tod gibt, es wäre nicht sinnvoll, das vollkommen außer Acht zu lassen. Und da merken wir, ganz so einfach ist das mit dem Spaß eben nicht. Sondern wir müssen schon genauer darauf achten, was bringt es wirklich. Darüber hinaus ist Spaß in der Bibel und auch in unserem Leben ja nie der einzige Wert. Auch wenn manche Jugendliche in der Shell-Studie angegeben haben, mein höchster Maßstab ist Spaß haben. Dann würde ich einmal behaupten, das stimmt letztendlich gar nicht. Sondern es sind viele andere Dinge, die wir genauso brauchen. Ich kann das einfach deutlich machen, indem ich darauf hinweise, wenn du diese Auffassung vertrittst und konsequent bist, du bist es eben nicht, dann würdest du dein normales Leben aufgeben, dann würdest du es ja gar nicht mehr weiterführen. Denn es ist ja nicht jeden Tag nur Spaß, den du hast. Dann würdest du dir von irgendeinem Neurologen ein paar Sonden ins Gehirn legen lassen und dann hast du deine Batterie bei dir und die reizt dein Lustzentrum und dann sitzt du da zu Hause im Sessel und die ganze Zeit und dann nur auf den Knopf drückt. Das geht ja heute. Nicht? Man weiß, wo das Lustzentrum ist, wo es dir gut geht und da setzt du ein paar Sonden rein und elektrisch gepulst, nicht immer wieder. Man hat das mit Ratten gemacht. dabei. Und diese Ratten, die haben sich immer nur glücklich gefühlt. Allerdings sind die sehr bald gestorben, weshalb auch Neurologen Angst haben, dass vielleicht mal Apparate auf den Markt kommen, die das tatsächlich den Menschen anbieten. Weil das Problem dieser Ratten war, dass sie schlichtweg verhungert sind. Die waren so darauf, immer diese Lust zu erfahren, dass der Hunger unterdrückt worden war und die sind dann verhungert in diesem Lustempfinden. Da merken wir, nein, die Lust alleine kann es nicht sein, sondern es gibt auch andere Sachen, die im Leben wichtig sind und keiner von euch, auch ich nicht, sind in dieser Hinsicht konsequent. Es ist unsinnig auch, weil wir merken, Spaß haben ist gut, aber Spaß haben im Leben ist nicht alles. Es gibt eben auch andere Dinge, die ganz wichtig sind, von denen wir das alle wissen. Und bei dieser Art des Spaßes, da würden wir wahrscheinlich auch alle den schalen Nachgeschmack haben, wo wir sagen, ja, aber da ist ja niemand. Ich habe da weder was gegessen, um Lust zu haben, noch habe ich was erlebt, noch war da eine reale Frau. Das ist dann ja alles nur Fiktion, das sind ja alles nur elektrische Impulse. Das ist doch gar keine echte Freude, echte Spaß. Und es stimmt. Allerdings dieses mit dem echten Spaß, das gilt ja nicht nur für die Reizung der Lustregion im Gehirn. Das gilt ja genauso für viele andere Dinge, wo uns nur die Gesellschaft einsuggerieren will, das macht Spaß. Denn vieles von dem, was uns Spaß macht, haben wir ja nicht selbst erfunden. Wir meinen, es macht Spaß, weil alle anderen das sagen. Das merkt ihr besonders gut, wenn ihr mal in eine andere Kultur geht. Und merkt, in einer anderen Kultur macht den Leuten manche Sachen, die wir toll finden, gerne keinen Spaß, denken, wie blöd sind die. Und manche andere Sachen, die die tun, wo wir denken dann, das ist komisch. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Buch gelesen über die Geschichte des Bergsteigens. Und dann fing der Autor damit an zu sagen, dass vor ungefähr 200 Jahren kein vernünftiger Mensch auf die Idee gekommen wäre, freiwillig auf den Berg zu steigen. Ja, warum? Die Leute vor 200 Jahren, die haben tagtäglich viele körperliche Anstrengungen gehabt. Auf dem Acker mussten sie arbeiten. Wenn sie ja mit der Arbeit fertig waren, wieso sollten die so blöd sein, für nichts auf den Berg raufzugehen? Warum? Um von oben runter zu schauen und dann zu merken, ja, sieht schön aus. Und dann gehen sie wieder runter. Und dann müssen sie ja Kühe melken, Acker bearbeiten. Warum? Heute, wo viele vom Schreibtisch sitzen, da ist das ganz nett, nicht? Ein bisschen Bewegung auf dem Berg. Aber da merken wir, uns machen Sachen Spaß, weil wir in einer Gesellschaft sind, die uns sagt, das macht Spaß. Wir merken das häufig da, wo Ältere dann die Jugendkultur beobachten und wir denken, hey, wie können die Spaß haben an dieser Sache? Würde ich ja nie freiwillig machen. Also wir waren im letzten Jahr in Frankreich, meine Frau kommt aus Frankreich, da sind wir ab und zu mal, und dann sind wir da durch die Gegend gefahren, kam auch eine tiefe Schlucht, eine Brücke drüber, sind wir etwas spazieren gegangen, und da waren gerade einige junge Leute, die haben Bungee-Jumping gemacht. Von so einer Brücke, 100 Meter tief, unten so ein Fluss, und da musstest du vorher natürlich unterschreiben, ich übernehme alle Verantwortung, und wenn ich, und so weiter, ne, da denke ich allein schon, die Unterschrift würde mir, da denke ich mir, was passiert da? Wobei, ich habe auch schon solche Unterschriften geleistet, was Operationen im Krankenhaus angeht, wo ich auch gedacht habe, ich unterschreibe mein Todesurteil, wo dann da steht, bei dieser Operation, Sie können sterben und Sie können blind werden und taub werden und was weiß ich alles. Aber zum Glück, ich habe es überlebt. Aber da muss ich dann ja im Krankenhaus. Hier denke ich mir, selbst wenn mir einer 200 Euro geben würde, ich würde mich da ja nicht runterstürzen. Mit dem Gummiband an den Füßen. Warum? Ich brauche diese Todesangst nicht dafür. Das macht mir ja gar keinen Spaß. Hinterher wird mir vielleicht noch übel, mir kommt dann alles raus dafür. Oder was weiß ich, 10 Jahre später sagt der Arzt, durch diesen Rückstoß, den ich bekommen habe, ist meine Wirbelsäule geschädigt, die Bandscheiben kaputt oder so. Da denke ich mir, warum? Ich schaue mir doch viel besser die schöne Landschaft an, gehe viel mehr spazieren. Aber Leute, die da runterspringen, manche zumindest, die schreien dann vor Spaß. Aber wo wir merken, das hängt natürlich auch viel damit zusammen, weil du bist in einer Umwelt, die sagt dir, das macht Spaß. Manche auch diese Grenzerfahrung, die ihnen Spaß macht, diese Todesangst, bevor du zurückgerissen wirst. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es gibt Leute, denen macht das Spaß. Und da merken wir, vieles, was uns Spaß macht, ist in der Gesellschaft, wird gesagt, das ist toll, das macht Spaß. Zu anderen Gesellschaften, in anderen Zeiten, in anderen Regionen der Welt, würde kein Mensch auf die Idee kommen, das zu tun. Oder ich weiß nicht, habt ihr mal Bilder gesehen, wo da irgendwelche afrikanische Stämme genussvoll solch eine Made zwischen ihren Zähnen zerknacken und dann krabbelt die da noch herum, also vorher, ne? Und dann, ah, das ist ein Genuss. Und vielen von uns würde wahrscheinlich schon übel werden, nur beim Zuschauen. Und da merken wir, Spaß ist auch nicht objektiv. Spaß kann antrainiert werden, was dir Freude macht oder nicht. Das heißt, Spaß hat auch viel mit dem zu tun, welchen Blickwinkel du hast, welche Motivation du hast, was deine Umwelt dir sagt. Und hier sind wir dann bei manchen Punkten, wo die Bibel auch über Spaß und Freude steht. Dann steht zum Beispiel in den Psalmen, ich habe die Lust am Wort des Herrn. Und Lust ist hier übersetzt, also können wir auch sagen, ich habe Spaß an der Bibel. Wo manche jetzt von uns sagen, wie langweilig. Ja, aber warum langweilig? Weil wir in einer Welt leben, die uns immer sagt, Religion ist langweilig, Religion ist blöd, Kirche ist langweilig. Das wird ja Leuten immer wieder eingehämmert. Wenn ihr es mir nicht glaubt, dann analysiert doch mal euren Fernsehkonsum von der letzten Woche oder den letzten zwei Wochen. Wo im Fernsehen wurde denn mal gesagt, Bibellesen ist toll? Ihr sagt ihr vielleicht, ja, weil es ja nicht toll ist. Ja, nee, darum geht es nicht. Unser Empfinden wird immer mit darum gesteuert, was von außen gesagt wird. So funktioniert doch Werbung. Da seht ihr in der Werbung 100.000 Mal, Rama-Essen ist toll und irgendwann siehst du die Rama im Supermarkt und denkst, kaufst du sie auch. Nicht so ganz bewusst, aber irgendwie fühlst du dich dann schon gut. Was weiß ich, dann ist irgendwas Urlaub modern Malediven, für die, die jetzt Geld haben dafür. Die, die weniger Geld haben, die fahren nach Mallorca, nicht? Aber wenn du Geld hast nach Malediven, wo man auch sagen muss, nee, was macht dir da Spaß? Also, ich würde mich da fürchterlich langweilen. Ich meine, das hängt auch individuell davon ab, weil Malediven, da ist ja nichts zu sehen. Da hast du ein paar Hütten und Strand und Hitze und das war's. Also dann ja noch lieber Mallorca, hast du wenigstens noch was anzuschauen, zu besichtigen, mal ein bisschen was zu sehen und ein paar andere Leute auch noch dafür. Aber das ist einfach toll, weil es toll sein muss. Oder unter manchen Jugendlichen, es muss einfach toll sein, sich mal zu betrinken. Wo man sagt, ja, warum? Ist doch sogar peinlich. Da macht jemand ein Foto von dir, wie du da in Kotze da liegst. Nicht? Und ist das toll? Ja, eigentlich doch nicht. Jeder müsste doch sagen, das ist doch vollkommen blöd. Was habe ich da gemacht? Aber weil die Umgebung sagt, ah, du bist aber cool. Dann denkst du, ja, ich bin cool. Und viel fühlst du dich ja wohl und so. Und stellst du vielleicht sogar noch diese Bilder, wenn du da am Boden liegst, hinterher bei SchülerVZ oder Facebook oder so ins Internet, zu zeigen, welche Heldentaten du da gemacht hast. Naja, über dieses Alter sind die meisten hier wahrscheinlich überaus, aber es gibt Leute, die da ihren Spaß drin sehen. Und hier sollten wir uns selbst auch hinterfragen, suchst du wirklich Spaß und Freude auf, wo sie wirklich zu finden ist, auf Dauer? Oder lässt du dich nur durch deine Umgebung manipulieren, die dir durch Werbung und durch Filme und Fernsehen sagt, das ist cool, so sollst du handeln? Denn in Wirklichkeit muss das ja gar nicht objektiv Spaß machen. Wir machen Spaß, weil alle uns das sagen. Und dann empfinden wir es manchmal auch so. Obwohl wir bei klarem Verstand sagen würden, was für ein Quatsch, wie blöd dabei. Und hier will uns ja gerade die Bibel Hilfestellung geben. Und es ist tatsächlich so, Bibellesen und Gemeinschaft mit Christen muss nicht langweilig sein. Das kann sehr, sehr spannend sein. Also, wenn ich mich erinnere an manche Treffen als Jugendliche, wo dann auch geredet und gelacht worden ist, über was für ein Blödsinn wurde geredet? Auch über immer dasselbe. Irgendwas lästern über andere und die Lehrer und was weiß ich. Im Grunde genommen auch ziemlich öde und blöd. Also da muss ich sagen, habe ich Gespräche mit Christen als viel, viel gehaltvoller empfunden, tiefgehender, von substanzieller. Und das kann mir auch Spaß und Freude machen. Also das heißt, vieles, ob uns etwas Spaß macht, hat auch mit innerer Einstellung zu tun. Gerade wenn ich jetzt wieder an meine Schulzeit denke, jetzt sage ich natürlich etwas, was nicht alle nachvollziehen können, aber ich hoffe, ihr glaubt es mir trotzdem. Mir hat Schule Spaß gemacht. Wirklich. Aber das liegt einfach daran, sicherlich auch zusammen, das war, hat sich so gegenseitig verstärkt. Mich haben Sachen interessiert, also habe ich sie gelesen und dann habe ich gute Noten gehabt. Und die guten Noten haben wieder motiviert, gerne in die Schule zu gehen. Weil ich hatte ja keine Angst vor den Lehrern. Das war ja gut, die waren nett zu mir, ich war nett zu ihnen. Die haben mich ab und zu sogar noch gelobt dabei. Das war toll. Und das hat, aber ihr merkt, das ist ja so ein gegenseitiger Kreislauf. Weil ich mich eingesetzt habe, gab es gute Reaktionen, dadurch hat es mir Spaß gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, fiel mir das Lernen leichter und weil mir das Lernen leichter fiel, hat es noch mehr Spaß gemacht und ihr merkt, man kann auch in solche Prozesse hineinkommen und die gelten auch für viele Sachen, wie zum Beispiel das Bibellesen. Wer die Bibel keine Ahnung hat, der schlägt die irgendwo auf und denkt, ach, wie langweilig, ich verstehe gar nicht, was soll denn das? Wenn du dich intensiver mit der Bibel auseinandersetzt, wie ich seit einigen Jahren tue, dann merkst du plötzlich, das ist spannend. Da gibt es ganze Menge Sachen zu entdecken. Das ist bereichert, das trifft mich in meinem Leben und meiner Umwelt. Das sagt mir wirklich was. Die Bibel ist in vielen Ländern stehen viel, viel spannender als Fokus und Spiegel. Manchmal, also mir geht es so, ich hebe auch Sachen gerne auf. Und deshalb, ich habe der ganze Stapel von Fokus und Spiegel zu Hause rumliegen. Das habe ich neulich mal wieder in meiner Bibliothek aufgeräumt. Und da habe ich viele von denen weggeschmissen. Da habe ich mir gedacht, vor, was weiß ich, manchen Heften vor 10 Jahren, das ist ein spannendes Thema, das muss ich mir unbedingt nochmal durchlesen. Und jetzt nach 10 Jahren ist das Thema nicht mehr spannend, weil es interessiert keinen Menschen mehr. Also was weiß ich, wer liest heute noch über Waldsterben? Keiner mehr, weil es das Waldsterben nicht mehr gibt. Wer liest heute noch über BSE? Manche wissen nicht mehr, was das ist. Ist das ein Sportverein oder so? Und das heißt, viele dieser Sachen, die sind ganz spannend und jeder meint, du musst unbedingt darüber Bescheid wissen und nach 10 Jahren kein Mensch interessiert es mehr. Und da merken wir, die Bibel ist ganz anders. Die Bibel ist vor, die jüngsten Texte der Bibel vor 2000 Jahren, die ältesten vor 3.000 oder 3.500 Jahren geschrieben. Und wenn du da jetzt reinkommst, also wenn du mal einen Zugang findest, dann merkst du, da sind ganz hochaktuelle Sachen mit drin. Über die Beziehung von Mann und Frau, von Kindern zu Eltern, von Herrschaft, von Steuern, von Wirtschaft, von Alterungsprozessen, von Gott und Mensch. Ganz spannende Sachen drin, die aktuell und zugänglich sind. Und das ist ja nicht nur 10 Jahre her, wie beim Spiegel, sondern wieder 2000 Jahre her, wo man merkt, das hat Millionen von Menschen, Milliarden von Menschen Halt in ihrem Leben gegeben, Zukunftsperspektive gegeben, bis heute. Das lohnt sich, aber hier ist so, das macht nicht unmittelbar Spaß, sondern erst, wenn du Zeit investierst. Was aber bei anderen Sachen auch so ist, manche spielen gerne Fußball, machen gerne Langlauf, da ist aber genauso. Wann macht Fußballspielen richtig Spaß? Wenn du erstmal viel Schweiß investiert hast. Ich meine, seitdem du bist vor dem Fernseher, ich meine, es ist ein aktiver Sportler, ne? Wenn du viel Schweiß investierst, hast, denn wenn du nie geübt hast, dann bist du nach einem Spiel frustriert. Du hast nie den Ball bekommen, wenn, dann hast du nicht richtig geschossen. Ja, das braucht viel, viel Übung. Und dann macht es Spaß. Und genauso ist das bei vielen Dingen. Wenn wir wirklich Spaß haben wollen, auch an neuen Dingen, uns nicht nur diktieren lassen wollen von außen, dann brauchen wir dann brauchen wir Übung, dann müssen wir dafür motiviert sein, dann müssen wir uns einsetzen dafür. Und das gilt eben auch beim christlichen Glauben. Das heißt, wer nur auf kurzfristigen Spaß setzt, der wird letztendlich nur gelebt. Der wird das machen, was ihm in Werbung und Medien vorgestellt werden. Und meint nun, er hat Spaß, und wenn morgen die Medien was anderes machen, dann haben wir unseren Spaß woanders. Ja, wenn du jetzt Frau wärst, was wir uns ja schlecht vorstellen können dabei, dann würdest du meinetwegen heute bauchfrei leben, weil heute ist glücklich bauchfrei, morgen hast du Nierenprobleme, dann ist halt glücklich, zur Dialyse zu gehen. Ja, natürlich nicht ganz so, nicht? Das ist klar, aber da merken wir, das geht, verändert sich ja sehr schnell. Meine, manchmal dann lacht man über die Moden, nicht? Dann sagt eine Frau ganz froh, dass sie was, was ich Stiefel bis hier hat. Und dann siehst du die Bilder 10 Jahre hinterher und sagst, ah, wie lächerlich, ah, wie blöd, warum hat man das damals gemacht? Oder erinnert ihr euch noch, da gab es doch in der Zeit 70er Jahre so Blümchentapete, so große Ornamente und so bunt und so. Würde heute kein Mensch mehr machen, so etwas. Ne? Oder dann 80er Jahre, wenn du ein neues Haus gebaut hast, dann hast du so braunen Klinker draußen dran gemacht. Würde heute auch keiner mehr machen. Oder da waren dann die Kloschüsseln so grün zum Beispiel, ne? So dunkelgrün und farbig. Macht heute auch keiner mehr. Bitte? Ich meine, da wo es im Haus drin ist, lässt man es ja auch drin. Ist ja auch blöd, wieder rauszureißen. Aber da merkt man, neu würde man heute ganz anders bauen. Oder eine Zeit lang war alles weiße Wände. Heute ist das hier wieder modern. Du machst so Borden entweder, die Borden hat man so Ende der 90er Jahre gemacht. Heute machst du so halb hoch, entweder verkleidet oder hier eine Tapete, oben eine andere Tapete. Und in 10 Jahren wird es wieder anders sein. Und ich habe ja gar nichts dagegen, wenn man mal immer umtapeziert, hat man was zu tun. Ne? Hat man immer wieder was zu tun, macht dir auch Spaß. Nur, wenn du darauf dein ganzes Leben baust, das ist doch hohl, das ist doch oberflächlich, das bringt es doch nicht. Das ist nur der kurzfristige Spaß. Deshalb, die Bibel unterscheidet manchmal auch von diesem kurzfristigen Spaß und dem, was die Bibel echte Freude nennt. Da, wo wir im Philipperbrief lesen, den der Apostel Paulus geschrieben hat, dann steht da, freut euch! Und dann steht da, worüber wir uns freuen. Oder Psalm 119, wo dann ein ganzer Psalm, der längste übrigens in der ganzen Bibel, dann steht, wie derjenige sich freut über Gott und über das Wort Gottes. Und dann merkt man, der kann das von so vielen Seiten beschreiben, das ist ganz erstaunlich, das zu lesen. Und das ist eine Freude, die Gott geben kann, die viel tiefer sitzt. Paulus im 2. Korintherbrief beschreibt das auch, dass er sich freut, dass er Glück erlebt, und zwar Glück unabhängig von der äußeren Situation, in der er ist. Da sagt er, ich habe diese Freude erlebt in Gefangenschaft, unter Schlägen, da wo Leute mich verfolgt haben. Ich habe sie auch erlebt, wo ich mit Freunden zusammen gewesen bin, genügend zu essen gehabt habe, wo äußerlich alles geklappt hat. Diese Freude, die Gott geben will, ist eben eine, die nicht nur abhängig ist von dem momentanen Geld, das ich habe. Und vieles, was heute Spaß machen soll, hängt ja nur am Geld. Also kaum eine Werbung wird sagen, geh in den Wald, hab da Spaß, da verdient ja keiner dran, wer will die Werbung bezahlen? Nein, da steht, hab Spaß, indem du Vergnügungspark gehst. Und dann musst du noch bei jeder Vergnügung extra bezahlen. Und dann kannst du Spaß haben. Wobei, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal, wenn man älter wird, dann braucht man das nicht mehr so. Also ich und meine Frau, wir haben manchmal Spaß, wenn wir im Wald spazieren gehen. Nehmen wir unseren Hund mit dabei und das ist schön. Wir genießen das und die Kühle der Luft und die Aussicht und die Bewegung und so und die Unterhaltung. Und das kann auch Spaß machen. Und die Bibel will uns darauf hinweisen, was ist dauerhaft für dich gut? Was gibt dir eine tiefe innere Freude, die nicht abhängig ist von dem, was du konsumierst, von dem, was andere dir sagen, was Spaß machen muss, die nicht abhängig ist von jeder Mode? Dieses, was abhängig von Mode und Geld und Umgebung ist, ist nicht automatisch schlecht, aber es ist viel zu wenig. Gerade heute Morgen, wo ich mich umgeschaut habe, habe ich den Eindruck, hier sind einige Invalide. Hier sehen wir dann einen mit dem Krückstock, anderer sagt mir, hier muss am Arm was operiert werden, ich muss bald eine Augenoperation haben. Wenn wir jetzt herumfragen, das sind wahrscheinlich nur einige, die ihre körperlichen Probleme haben. Und spätestens, wenn die auftauchen, dann merken wir, dieser oberflächliche Spaß hat ein Ende. Und umso älter man wird, häufig ist es, umso mehr Schwierigkeiten tauchen auf. Ich kann mir nicht mehr so gut Sachen merken wie vor 20 Jahren, ich kann mich nicht mehr so gut bewegen, ich bin nicht mehr so schnell, was weiß ich. Und hier kommt es darauf an, hast du wirklich diese tiefe innere Freude, hast du diesen tiefen inneren Frieden, der auch wenn es äußerlich schief geht, immer noch da ist. So wie Paulus, der ja ganz erstaunlicherweise, als er mit seinem Mitarbeiter in Philippi gefangen genommen wird, einer Stadt in Kleinasien, dass er dort dann mitten in der Nacht anfängt zu singen und Gott zu loben. Wo sich jeder sagen müsste, hey, bist du noch ganz bei Trost? Man hat dich gerade festgenommen zu Unrecht, morgen sollst du ausgepeitscht werden, jetzt hast du nichts zu essen bekommen, du hast nicht mal ein weiches Bett, gar nichts. Wieso singst du und freust dich? Ja, der ist nicht verrückt geworden, sondern der hat eben diesen tiefen inneren Frieden, diese tiefe innere Freude, die nicht abhängig ist nur von der äußeren Stimulation. Und hier haben wir, glaube ich, gerade das Problem der Spaßgesellschaft. Diese Freude gibt uns die Spaßgesellschaft nicht. Sie bietet uns nur oberflächlichen Spaß an, der immer wieder gesteigert werden muss, weil man sich daran gewöhnt hat. Also wenn es mir heute Spaß macht, zur Pizzeria zu gehen, nach einer Woche nicht mehr, dann muss es ein Luxusrestaurant sein, da gewöhne ich mich auch dran und dann macht mir gar nichts mehr Spaß. Das ist ja auch so, es braucht immer Steigerung Spaß, nicht? Wir gewöhnen uns an irgendwelche Sachen. Und Gott gibt uns eine tiefe Freude, die nicht immer ihre Steigerung braucht. Die so eine Grundfreude ist im Leben, wo wir ins Leben hinein starten können und sagen können, wir sind nicht nur abhängig vom Sonnenschein und von der Überweisung auf dem Konto und von meiner Gesundheit. Wenn das kommt, ist das toll und Christen können sich auch daran freuen. Aber das ist nicht die eigentliche Grundlage. Wenn du deine Grundlage auf das aufbaust, was die Medien dir da vermitteln, die Spaßgesellschaft, was Spaß machen muss, dann geht gar kein Weg daran vorbei, früher oder später wirst du unglücklich werden. Spätestens, wenn du arbeitslos wirst, spätestens, wenn du krank wirst, wenn du alt wirst, wenn die Ehe nicht mehr ganz so läuft, wenn das Essen nur noch vom Aldi kommt. Wobei, Aldi kann ja auch Luxusnahrung, ne? Das ist ja auch alles hier, was weiß ich, vom Kaviar über Lachs und sonst etwas. Also woher, was weiß ich, du dein Essen sonst bekommst. Aber das ist alles sonst nur begrenzt. Wenn du wirklich echte, tiefe Freude, Friede, Ausgeglichenheit haben willst, dann wirst du das nur bei Gott bekommen. Und diese Freude und Friede, die hält auch, wenn äußere Dinge schwer laufen, schlecht laufen. Und wie kann man das bekommen? Nun, die Bibel sagt uns, dass das eigentliche Problem unserer mangelnden Freude, unserer inneren Unausgeglichenheit, unserer ständigen Suche nach Neuem, nach Freude, nach Auflockung, kommt daher, weil wir mit Gott gebrochen sind, im gebrochenen Verhältnis. Weil wir Abstand von Gott haben, der eigentlich derjenige ist, der uns tiefen Frieden, Freude, Ausgeglichenheit, Anerkennung gibt. Und diese Trennung von Gott nennt die Bibel Schuld und Sünde. Schuld und Sünde ist nicht in erster Linie die einzelne Lüge. Deshalb im Griechischen steht auch an dem Begriff ja nicht das Sünde, sondern da steht, das ist Zielverfehlung. Und jetzt ist das gar nicht so, dass das unbedingt falsch ist. Nehmen wir mal an, einer, der macht der nimmt beim Triathlon teil. Und jetzt die ganze Zeit beim Triathlon spielt er Fußball. Und der schießt ein Tor nach dem anderen. Ist das Torschießen schlecht? Nein, aber beim Triathlon ist es falsch. Weil Triathlon ist Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren. Und Fußball spielen ist nicht schlecht, nur da wirst du beim Triathlon nie gewinnen. Und das ist dann Zielverfehlung. Dann solltest du besser in einen Fußballverein gehen. Oder nehmen wir einen, das ist einer im Fußballverein, und der nimmt immer den Tischtennisschläger mit. Und dann ist er auf dem Feld, und ich mache klapp, 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 und richtig gut. Immer am Torpfosten, nicht so. Ist ja nett, aber für den Fußballverein ist das Zielverfehlung. Und genauso ist auch das, was die Bibel uns sagt. Jetzt kannst du liebe, nette Sachen tun, die müssen gar nicht alle böse sein. Aber sie sind Zielverfehlung, weil sie nicht eigentlich das erfüllen, wofür du als Mensch geschaffen bist. Zum Beispiel deine Ausrichtung auf Gott. Und da sagt die Bibel uns, das kannst du grundsätzlich verändern, wenn du mit Gott leben willst, wenn du Christ sein willst, wenn du diese Beziehung zu Gott haben willst, dann gestehe Gott ein, bisher ist vieles Zielverfehlung gewesen, vielleicht nicht alles böse, ich war nicht schlimmer als mein Nachbar, aber trotzdem war es nicht das, was Gott in erster Linie von mir gedacht hat. Ich habe auch mein Leben mehr selbst in die Hand genommen. Ich habe vielleicht viele gute Sachen gemacht, aber das Wesentliche nicht beachtet. Vielleicht wie der reiche Kornbauer gesagt, ich baue mein Häuschen, das ist ja alles nicht böse. Sagt Gott auch gar nichts dagegen. Ich genieße das Leben. Gott sagt gar nichts dagegen. Aber vergesst das Wichtigste nicht aus deinem Leben, nämlich die Beziehung zu Gott. Und wenn die da keine Rolle spielt, dann sagt Gott das und sagt, ich will jetzt mit dir leben. Ich will mein Leben auf dich ausrichten. Ja, das Leben ist nicht nur Essen und Trinken und Häuser bauen und das Äußere, sondern die eigentliche tiefe Freude muss wo ganz anders herkommen. Und aus dieser tiefen Verbindung zu Gott heraus. Und das gibt es, das ist nicht nur ein Phantom. Nur dafür wirbt natürlich im Fernsehen keiner, weil damit kann man kein Geld verdienen. Aber trotzdem ist das, glaube ich, die eigentliche Lösung, die wir brauchen. Zu Gott eingestehen, alleine bringt es das nicht. In dem Suchen nach Spaß ist das eine Zielverfehlung, weil das eigentliche Fundament, was echte Freude auf Dauer bringt, ist dabei nicht genügend berücksichtigt. Und wenn ich dann mit Gott lebe, kann ich immer noch Freude haben beim Spazierengehen oder ich habe Spaß beim Museum besuchen, ihr vielleicht nicht, aber was weiß ich, manche haben vielleicht beim Fußballspielen ihren Spaß oder beim Autofahren oder beim Fernsehen sehen. Das ist hier alles an sich nicht schlecht. Nur das ist nie eine wirkliche Grundlage für echte tiefe Freude und Frieden mit Gott. Den können wir nur haben, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir um Vergebung bitten für unser Verhalten, von Gott losgelöstes Verhalten, wenn uns Gott eine neue Perspektive gibt, wenn ich morgens aufwache und sage, egal was heute kommt, Gott, du bist bei mir. Wenn ich heute ins Krankenhaus muss, wenn ich heute entlassen werde, Gott, du bist bei mir. Das heißt nicht, dass deshalb ich immer nur lachend durch den Tag gehe. Aber ich kann anders damit umgehen, als wenn ich dann keine Perspektive mehr habe. Wenn mein ganzes Leben nur der Beruf war oder mein ganzes Leben nur die Disco war, dann bricht das Leben zusammen. Dann sagen auch manche Leute, ja, der Beruf nicht mehr, jetzt bin ich Selbstmord. Ende. Und dann merkt man, das ist nur oberflächliche Freude. Die wird in jedem Fall vorbeigehen. Tiefergehende Freude, die finden wir eigentlich nur bei Gott. Und da sind wir bei der Herausforderung. Also Beeinflussung durch die Spaßgesellschaft ist nicht generell schlecht, aber sie ist viel, viel zu wenig. Wir sind dann nur an der Oberfläche. Wir werden nur gelebt von außen. Das ist viel zu wenig. Ja, wir dürfen diese Sachen. Gott verbietet das alles nicht. Aber denken wir langfristig. Denken wir nicht nur auf den Moment. Denken wir, was wir da eigentlich, worauf wir abzielen. Denken wir darauf, ob das wirklich innerlich uns zur Ruhe stellt oder ob wir nicht nur auch da süchtig werden nach immer mehr und immer Neuen und immer weiter. Und diese Herausforderung, die stellt sich natürlich jedem Einzelnen. Die kann keiner für den anderen treffen, die kann man auch nicht abgeben, weder abgeben an irgendwelche vollamtlichen Geistlichen, Priester, Prediger, Pfarrer oder sonst etwas, sondern die muss ich bei Gott entscheiden. Das funktioniert im Gebet und in meinem Leben und dann kann mir Kirche, Pfarrer, Christen helfen, aber die können das nie für mich treffen. Ja, und hier sage ich dann einfach am Ende Schluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es gibt ein paar Dinge zum Nachdenken dabei mit. Das ist ja zumindest meine Absicht. Dann, wenn das sich so erfüllt hat, dann hat sich das gelohnt, aus meiner Sicht. Jetzt war angekündigt worden, dass auch noch die Möglichkeit besteht für eigene Meinungsäußerungen. Wenn jemand sagt, da habe ich noch was zu erzählen, vielleicht ein eigenes Erlebnis, was das unterstützt, oder da bin ich gar nicht einverstanden, das geht natürlich auch, oder da möchte ich etwas genauer wissen, dann ist auch dafür die Möglichkeit. Also ich eröffne hier mal die große Runde. Wer etwas dazu beitragen will, der kann das jetzt tun. Und wir sind hier alle lieb und nett. Keiner wird den anderen böse anschauen. Wir hören uns alles hier gerne an. Auch wenn jemand gar nicht mit mir einverstanden ist, dann höre ich mir das auch gerne an. Auch kein Problem. Bitte, wer möchte da gerne noch was sagen?
In Amerika ist ja sehr stark diese TV-Kirche. Wenn man sich das im Fernsehen ansieht, dann frage ich mich natürlich immer, ja, wenn da einer vorne spricht und, oder herumläuft und ist das jetzt Gottesdienst? Da applaudieren wir, jo, jo, und dann ja. Ist das Event, ist das eine Show, eine fromme Show und wenn man in unsere deutschen Freikirchen reinschaut, in einigen, da wird das ja kopiert. Mhm. Und ja. Da stehen dann vorne auch, habe ich das schon selbst erlebt, 3 Leute, die singen dann richtig eine kleine Show und so ein bisschen hin und her. Und ja, da frage ich mich natürlich auch, ist das echt, ist das eine Show oder wie gehen wir damit um?
Ja, also erstmal würde ich sagen, Fernsehen oder jetzt Fernsehprediger ist natürlich an sich jetzt nicht das Problem, aber jetzt hast du ja beschrieben, es gibt dann einige Dinge, was da stattfindet und da glaube ich ist manchmal eine Vermischung, eine Akzentverschiebung, da wird der Eindruck erweckt, weil ich im Gottesdienst tanze, weil ich coole Musik höre, deshalb habe ich ein Erlebnis mit Gott, so wird das ja interpretiert und das ist bei mitnichten der Fall. Sondern das liegt einfach daran, es gibt halt manche Christen, die hören gerne christliche Musik und die singen die auch gerne und die haben dann genau denselben Spaß dabei wie ein anderer, der dann Schlager singt, die ja irgendwie aus WDR 4 hört oder so. Das eine ist nicht besser als das andere, das eine ist von Gott nicht verboten, das andere auch nicht, nur das ist an sich nicht das, was Gottesdienst heißt, Hinwendung auf Gott, sondern es geht darum, ich mache mir eine Freude, ist nicht schlecht. Bei vielen dieser Gottesdienstbesucher ist aber so, die gehen dann wieder in den Alltag und da ist dann nicht mehr die Band, die da mir vorspielt von vorne und dann ist auch die Freude weg. Die haben gerade nicht das, was Paulus ja erlebt. Jetzt ist da keiner um mich herum, der mir ein ermutigendes Wort sagt. Keiner, der mir auf die Schulter klopft. Und trotzdem habe ich diese Freude noch. Das heißt, ich bin jetzt nicht total gegen diese Fernsehgottesdienste. Ich glaube nur, dass die manchen zu einer Akzentverschiebung führen. Einfach statt, dass ich jetzt in Rockkonzert gehe, gehe ich halt in eine Art christliches Konzert, was halt am Sonntagmorgen stattfindet. Das ist ja nicht schlecht. Nur das ist nicht diese Verbindung, die die Bibel verspricht mit Gott. Also das kann man nicht in eins setzen. Wenn einer diesen Musikgeschmack hat und das schön findet, meinetwegen soll er hingehen. Nur das pflegt nicht automatisch meine innige Verbindung zu Gott. Die ist auf einer ganz anderen Ebene dafür. Also meinetwegen, wenn einer seine Ehe pflegen will, dann genügt das eben nicht, indem man sagt, jetzt habe ich mal irgendwelchen Spaß und wir gehen zusammen ins Kino. Es ist ja nett, ins Kino zu gehen, aber richtige Beziehungspflege besteht ja dann in einem Reden miteinander. Wenn man nur gemeinsam etwas sieht, das ist nett, das bildet die Grundlage, um hinterher miteinander reden zu können. Aber Beziehung in der Ehe geht mit dem Miteinanderreden, mit der Beziehung untereinander. Kann man nicht durch was anderes ersetzen. Und Beziehung zu Gott und diese tiefe Freude, die geht in die Beziehung mit Gott. Und nicht einfach darin ersetzbar, indem ich schöne Musik höre, singe. Und da würde ich eher sagen, da muss man drauf achten. Das heißt, ich würde sagen, ist nicht generell schlecht. Nur wenn man das als Ersatz dafür nimmt, dann ist das letztendlich dasselbe wie der andere, der das Rockkonzert oder Volksmusik oder sonst was hört. Also deshalb an sich die Sache, nee, ist nicht schlecht. Ich meine, das ist ja so, wie manche da sagt, ja, ich finde Gott in der Natur, geht dann spazieren. Ich habe ja gesagt, ich gehe auch manchmal gern spazieren. Nur, wo findest du Gott denn da? Würde ich gerne mal wissen. Dann sagen die Leute, ja, das ist schöner Sonnenschein. Ja und? Da erlebst du Gott nicht. Wo steht das in der Bibel oder wo erlebst du das? Nein, Gott steht dahinter, das ja. Ich sehe seine Spuren sozusagen, dem, was er gemacht hat, das ja. Aber Gott begegnet, ist doch eine ganz andere Sache. Das wäre so, als wenn deine Frau gerne häkelt und dann gehst du zu einer Häkelausstellung und sagst, hier begegne ich meiner Frau. Nee, du begegnest dir da nicht. Du hast da so ein paar Häkeltopflappen und so etwas. Aber das ist ja nicht deine Frau. Ich meine, wenn du ihr das sagst, wäre sie auch beleidigt, zu Recht. Oder was weiß ich, wenn du gerne ein Auto polierst. Nicht? Wenn deine Frau dir begegnen will, stellt sich vors Auto und sagt, ach, wie toll wenn's das. Das hilft der Ehe nicht, auch nicht keine Begegnung. Das ist ja an sich schlecht. Weder das Auto zu polieren, noch die Häkeln ist schlecht. Nur das ist ja nicht die Beziehung. Und Glaube, biblisch gesehen, ist ja Beziehung. Und zwar Beziehung zu Gott, nicht eine tolle Veranstaltung. Und diese Beziehung zu Gott kann ich natürlich bekommen. Die Bibel sagt Gebet und Bibel lesen. Und auch im Alltag, wo ich dann erfahre, dass Gott auf mein Gebet antwortet, die Situation verändert, dass er mir eben diese innerlichen Friede gibt, die gar nicht so richtig erklärbar ist und äußere Leute sagen können, wie kann der sich freuen, da läuft doch alles schief. Es gibt ja manche Leute, so wie der Paulus im Gefängnis, wo man sagen kann, ich habe den Frieden. Vielleicht habt ihr das mal erlebt, ich habe einige Leute begleitet, so im letzten Sterbeprozess und manche von denen, die haben einen tiefen inneren Frieden, wo du sagst, hey, du müsstest du Angst haben, ist das Leben zu Ende und Schmerzen und was weiß ich. Das geht nicht jedem so, aber es gibt Leute, bei denen, die das so erleben und wo man dann sagen kann, das ist ein Friede, der kommt von innen heraus, aus der Beziehung zu Gott, der ist eben nicht nur durch äußere Sachen verursacht. Und das ist ja eigentlich das, was Gott uns geben will. Das andere, das geht schnell vorbei. Das ist an der Oberfläche, da verändern sich die Situationen und schon ist mit Friede, Freude alles vorbei. Und da würde ich sagen, da kann auch das Problem sein, wenn ich den Event, den christlichen Event als Ersatz für die Beziehung für Gott nehme. Das funktioniert nicht, aus meiner Sicht.
Das war damals in den 60er Jahren dann so, die haben dann überall mit Beatbands im Gottesdienst.
Ja.
Dann ist nachher an sie totgelaufen.
Ja. Genau, gibt es ja heute kaum noch. Genau, gibt es heute kaum noch. Genau. Und auf Dauer geht das nicht. Deshalb, ich habe ja gar nichts gegen eine Beatband im Gottesdienst. Meinetwegen sollen die das machen. Nur das Problem ist ja genau das, was ich gesagt habe. Diese Beatband war dann als Ersatz für die Beziehung zu Gott. Und das funktioniert eben nicht. Dann ist die Mode anders, die Musik ist nicht mehr in Mode, dann spielt das keiner mehr und die Leute bleiben weg. Ja, weil ich gehe ja eigentlich nicht in Gottesdienst, um jetzt tolle Musik zu hören. Dann kann ich auch das Radio anstellen. Das heißt, wenn nebenher schön gesungen wird, Lieder, die mir gefallen, ist ja gut, aber das ist ja nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist meine Beziehung zu Gott. Und wenn die gefördert wird in der Gemeinschaft, in der Kirche, mit anderen Christen oder im privaten Lesen in der Bibel oder Beten, dann ist das gut. Aber wenn man die Akzentverschiebung macht, eben Spaßgesellschaft, ja, dann würde man heute vielleicht Michael Jackson oder Madonna in Gottesdienst einladen. Oder ich habe das erlebt, das war eine evangelische Kirche während des Studiums in Basel, mitten in der Innenstadt, hat man eine Kirche umfunktioniert, da hat man gesagt, ach, Abendmahl macht den Leuten ja keinen Spaß mehr, also Eucharistie jetzt, ne, in der katholischen Kirche, dann machen wir das doch mal mit Pizza und Cola, dann haben die Leute mehr Spaß. Und das haben sie gemacht. Und erstmal fanden sie das ganz cool, das stand in der Zeitung und diese Gemeinde feiert dann das Abendmahl mit Pizza und Cola. Zwischenzeitlich ist alles schon totgelaufen. Das lief ein paar Monate und dann war den Leuten auch langweilig, in der Kirche Pizza und Cola zu essen. Da haben sie sich gedacht, wenn wir Pizza haben wollen, gehen wir besser zur Pizzeria. Da haben wir noch die Auswahl. In der Kirche bekommen wir alle dieselbe. Was weiß ich, alle Salami. Ich möchte doch lieber Frutti al Mare oder sonst was. Und dann merken wir, das ist es eben nicht. Ich gehe ja nicht in Gottesdienst, um da Pizza zu essen, auch wenn das cool klingt. Oder jetzt eine andere Schweizer Gemeinde, hat mir ein Pfarrer geschrieben, den ich dort kenne, da hat er sich über aufgeregt, da haben sie in der Kirche Modenschau gemacht, und zwar Modenschau von Bikini-Moden vorne vor dem Altar, das war natürlich auch gleich ganz in der Presse. Nun ist aber die Frage, ja, wenn einer hübsche Frauen ansehen will, ist ja nett, aber dafür sollte man nicht in Gottesdienst gehen. Gottesdienst, um auf Gott ausgerichtet zu sein und nicht halbnackte Frauen anzuschauen. Und das ist einfach so eine Verbindung, da versucht manchmal die Kirche noch irgendjemand reinzuholen, das funktioniert auch, aber immer nur kurzfristig. Sobald der Spaßimpuls weg ist, sobald die Musik nicht mehr modern ist, sobald die Bikini-Frauen weg sind, kommt auch keiner mehr. Ja, warum? Weil das Eigentliche wird aus dem Blick verloren. Das Eigentliche ist das, was dauerhaft ist, über die Mode hinaus. Und das ist eben diese tiefe Beziehung zu Gott. Und wenn ich merke, die ist da, dann ist das andere nicht mehr so von Bedeutung. Dann kann ich sagen, okay, jetzt gefällt mir das Lied mal, jetzt gefällt es mir mal nicht. Das ist gar nicht das Entscheidende. Ich meine, das ist ja auch bei der Ehe. Wir werden das alle merken, wenn wir verheiratet sind. Wenn die Ehe gut läuft, merken wir, es ist so eine tiefe Verbindung zueinander. Wir verstehen uns irgendwie. Und dann, wenn es dazu ist, mal einen schönen Urlaub, ist das toll. Aber wenn unsere Ehe nur im schönen Urlaub besteht, dann kommen wir vom schönen Urlaub zurück und die Ehekrise ist da und alles kriselt und alles vorbei. Das heißt, all diese Äußerlichkeiten sind nicht schlecht, die sind durchaus auch gut. Nur die ersetzen nicht eine gute Ehebeziehung. Das ist genauso wie Gottes Beziehung. Diese äußeren Sachen sind nicht schlecht, aber genauso wenig wie die Beat-Gruppe oder eben hier die Modenschau. Das ist am Eigentlichen vorbei. Das ist eben der Tischtennisspieler, der aus Versehen im Fußballverein gelandet ist. Dann hätte man besser sagen sollen, ja, wenn ihr Beatmusik haben wollt, hier ist ein Sender, da hört das gerne, da ist ein Konzert, geht da hin und danach könnt ihr in die Kirche kommen und dann reden wir mal über Gott. Natürlich muss man auch sagen, viele Kirchen und Gemeinden haben dann für sich so ein Problem, weil sie zum großen Apparat geworden sind. Und dann man viele Sachen diskutiert und macht, die sind rein organisatorisch, die haben auch mit Gott nichts zu tun. Da wird alles Mögliche organisiert und besprochen, was ja auch nicht schlecht ist. Aber das ist so, als wenn man sagt, wir haben eine gute Ehe, weil wir jetzt den Wochenplan gut abgesprochen haben. Am Montag wäschst du ab, am Dienstag wir und dann das. Diese Sachen sind ja notwendig. Aber auch das ist nicht die Grundlage. Und wenn man dann bei einer großen Organisation so viel Wert nur auf äußere organisatorische Sachen legt, dann gehen die Leute auch irgendwann sagen, ja, ich bin doch nicht hier, um mir alle möglichen organisatorischen Sachen anzuhören. Aber letztendlich alle Menschen haben so eine innere Sehnsucht, so ein Wissen um Gott. Schreibt übrigens nicht nur fromme Leute, auch der bekannteste deutsche Philosoph Immanuel Kant sagt, der Mensch hat ein inneres Wissen über Gott und dann eine Sehnsucht, die wird verschieden gefüllt. Manche versuchen dem auszuweichen, andere fangen dann an Yoga zu machen, um dann zu sagen, irgendwie da habe ich jetzt den inneren Frieden und die Energie und was weiß ich in mir. Das ist ja alles letztendlich die Suche nach Gott. Und ich glaube, dass wir die nur bei Gott selbst stillen können. Und da kann Kirche eine Vermittlung sein davon, aber letztendlich ist es meine Beziehung zu Gott, die da eine Rolle spielt. Ja, danke für das Beispiel.
Und dann war jetzt großer Gott, wir loben nicht gesungen.
Wird. Ja, so in der Gemeinschaft dann auch.
Die Gemeinschaft, also die schmettern ja dann, nein, wenn die Kirche voll ist. Ne? Also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das so miterlebe. Und wenn dann noch die Ministranten die Schellen läuten dabei, ne? Also das ist ja, also für mich ist das dann irgendwie eine ganz tolle Sache.
bisschen besser mit umgehen. Mhm. Ne? Das Pflegen auch und kleiner, ja. Ne? Auch die kleiner, nicht ja. Nur große Sachen sind, ne? Und vielleicht auch daran arbeiten, dass die Bedeutung von dem, was da stattfindet, besser vermittelt wird. Weil erst wenn ich das verstehe, mich da einfühlen kann, wenn ich auch großer Gott, wir loben dich mit Überzeugung singen kann, ja. Nicht nur, weil das schon 100 Generationen vor mir gesungen haben, dann vermittelt das diese Nähe zu Gott. Wenn es nur äußere Form ist, dann bringt es keinem was, damit das untergehen. Wenn aber eine Kirche es schafft, zu vermitteln, worum es eigentlich geht, dabei. Zum Beispiel Eucharistie als Erinnerung daran, Jesus ist für uns gestorben. Das ist die große Liebe Gottes zu uns. Wenn das vermittelt wird dabei, dann glaube ich, kann das Menschen auch berühren. Oder bei dem großen Gott, wir loben dich, was ja wirklich ein schönes Lied ist, singe ich auch sehr gerne dabei. Dann diese Ausrichtung, ja, es gibt diesen Gott und das ist jetzt nicht nur irgendein Gedanke, irgendeine Illusion, dieser Gott ist da und dann im ganzen Lied wird dann ja durchgesungen, was das alles bedeutet in unserem Alltag und in der Natur und für die Erlösung und all solche Sachen. Und das finde ich auch eine gute Sache. Aber das braucht einmal, man muss es pflegen, denn das ist ja das eigentlich Urchristliche, das ist eben nicht die, der Musikstil. Und man muss dann auch vermitteln, was meint man denn damit? Dass also nicht nur wie ein Schauspiel ist, sondern dass die Menschen auch nachvollziehen können, worum geht es denn eigentlich dabei? Zum Beispiel, wenn Eucharistie gefeiert wird oder eben Bibeltexte vorgelesen werden, man muss das auch vermitteln können, weil sonst verliert man Leute, die das nicht gewohnt sind. Aber ich glaube, da ist ganz viel attraktiv. Manchmal wundert es mich, dann gibt es einige junge Leute, die gehen dann zum Beispiel eben zum Yoga oder zum Tai Chi oder so etwas, dann lernen sie da Chinesisch und Indisch irgendwelche Gebete an was weiß ich wen und die sprechen das aus und fühlen sich da ganz wohl dabei, machen ihre Klangschalen und ihre Räucherkerzchen richtig toll, aber all das, was ja der christliche Glaube anzubieten hat, was ja eigentlich noch viel stimmiger und logischer ist, das ist ihnen nie richtig vermittelt worden. Ist das Problem. Ich spreche mit manchen jungen Leuten, die machen Religionsunterricht und der Religionslehrer sieht seinen Auftrag in erster Linie darin zu sagen, ach, das in der Bibel stimmt ja alles nicht. Ist ja alles falsch. Und das sagen mir manche Jugendliche und sagen, ja, wofür? Und dann kommen sie aus der Schule raus und sagen, mit Religion will ich nichts mehr zu tun haben. Aber man sagt, wie verrückt, was soll denn das? Ja, woran liegt es? Weil viele Religionslehrer selbst nicht gläubig sind. Das heißt, die haben zwar Religionspädagogik studiert, aber wenn du den Schein hast, fragt ja keiner danach. Ich habe ja an der Uni studiert, eben evangelische Theologie für Pfarramt. Und ich möchte mal sagen, vielleicht ein Drittel der Studenten, die hatten am Ende des Studiums mit Gott relativ wenig zu tun. Manche sagen das auch offen. Einer meiner Mitstudentinnen, die heute Pfarrerin ist in der evangelischen Kirche, die hatte keine eigene Bibel. Die hat sich erst fürs Abschlussexamen eine eigene Bibel gekauft. Heute Pfarrerin. Wo ich mir sage, hey, wenn einer selbst gar nicht so mitlebt mit Gott und der Bibel, wie will er denn das vermitteln können? Und dass das natürlich eine nächste Generation eher wegtreibt von Gott, Bibel, Glaube, ist ja vollkommen klar. Ein anderer, der hat gesagt, ich glaube gar nicht daran, dass es einen Gott gibt, aber in der Gemeinde, da kann man die Leute dazu erziehen, dass sie an die dritte Welt denken. Da würde ich sagen, ja, ist ja schön, dritte Welt ist ja auch wichtig und Ökoladen und sowas, aber das ist ja nicht Inhalt des christlichen Glaubens. Wenn man nebenher jetzt auch nochmal sagt, denkt auch an die Leute, denen es schlechter geht, ist ja gut, aber warum? Ja, weil Gott die auch liebt. Weil Gott ja uns reich beschenkt hat, schenken wir auch. Das ist aber eine ganz andere Motivation, als jetzt irgendwelche sozialpolitischen Projekte deiner Gemeinde durchsetzen zu wollen. Und das ist ja nicht bei jedem, das ist schon klar. Aber es gibt leider einen gewissen Anteil von Religionslehrern, von Pfarrern und so weiter, die haben das wesentlich aus dem Blick verloren. Auch von Theologieprofessoren. Ich rede immer wieder mit Theologieprofessoren. Manche, da sind absurd. Da muss man sagen, auf was für komische Ideen kommen die? Also genau, was ich vorhin auch gesagt habe, ein Theologieprofessor aus Basel, der hatte dann gesagt dabei, am besten ist man atheistischer Christ, weil wenn man weiß, dass es keinen Gott gibt, dann kann man sich erst richtig der Welt zuwenden. Ist Theologieprofessor, bildet zukünftige Theologen aus. Da fragt man sich natürlich. Ne? Oder Dorothee Sölle, ganz bekannte deutsche Theologin, die sagt, Theologie nach dem Tod Gottes, also es gibt keinen Gott mehr. Jetzt fragt sich natürlich jeder vernünftig denkende Mensch, ja bitte sehr, wofür brauchen wir Kirche und Theologie, wenn es keinen Gott gibt? Dann können wir in irgendwelche Selbsthilfegruppen gehen, das ist dann ja genau dasselbe. Aber da merkt man, manche Leute innerhalb der Kirche sind eben auch irgendwie, was weiß ich, die sollten halt besser vielleicht Philosophiedozenten werden statt Theologen. Und das schadet der Kirche auch. Und damit meine ich ja nicht, dass jeder immer nur jetzt, was weiß ich, dogmatisch Hardliner, sondern aber diese Beziehung zu Gott, die betont, wie das vermittelt werden kann. Oder dann eben auch dieses, was in der Kirche gepflegt wird mit Liedern, mit Liturgie und so weiter, das auch mit Bedeutung füllt. Sonst bringt das ja nichts.
Gemeinde zu bringen. Und man fragt sich, was können wir tun, damit die Leute kommen? Wenn wir das Alte Testament uns vor Augen führen, wenn in Israel waren viele Fremde da, aber niemals ist im Sinne der Hohepriester oder der Führung in Israel in den Sinn gekommen, den Fremden zu fragen, was können wir für euch tun, damit ihr zu uns kommt, sondern wenn ein Fremden Gottesdienst gehen wollte, hat er die Pflicht zu akzeptieren, was das Gesetz Gottes sagt. Und dadurch konnte er, wenn er das da auch teilhaben, an den Segen Gottes im Gottesdienst. Also das Problem liegt nicht, ist nicht heute da, das ist die Folge der falschen Verkündigung von Jahrhunderten zuvor. Wir haben heute die Folgen. Aber wir sollen uns nicht danach streben und danach ausstrecken. Nur die Wahrheit macht frei. Und nur die Wahrheit kann die Menschen zu Gott führen. Und das sollen wir ohne Scheu, auch wenn wenige kommen, das tun.
Ja, und das gilt sicherlich immer. Jede Generation muss immer die Fehler der Vorväter ausbaden. Und wir sind dann natürlich auch verantwortlich für die Fehler, die wir heute tun. Denn es ist ja nicht so, dass nur die Leute vor uns Fehler gemacht haben. Wir sind ja genauso auch dabei, dann Fehler zu machen, mehr oder weniger. Und daran können wir was verändern. An der Vergangenheit werden wir nichts verändern können. Das können wir beklagen. Da sind manche Sachen falsch gelaufen. Aber jetzt können wir etwas tun. Jeder von uns. Und die nächste Generation wird mit diesen Fehlern oder mit dem Positiven ja auch leben müssen. Und ich glaube auch, die Frage sollte nicht so sehr sein, was ist im Moment gerade populär? Weil dann müssen wir jedes Jahr umlenken. Eben mit dem Musikstil. Nicht? Heute der Musikstil, morgen der Musikstil. Heute diese Farbe, morgen jene Farbe. Heute muss der Pfarrer jonglieren und morgen muss er Goethe aufsagen können. Und damit er in ist, das bringt, glaube ich, wenig. Dafür gibt es ja genügend Leute, die das tun. Wer das haben will, der kann ins Varieté gehen oder ins Zirkus, ins Theater, ins Kino oder sonst wo. Da hat er das ja. Aber Gemeindechristen wollen ja gerade etwas geben, was unabhängig von diesen äußeren Modeströmungen ist. Und das brauchen Menschen immer. Genauso wie Menschen immer Glück in der Ehe gesucht haben, immer Sicherheit gesucht haben, Frieden gesucht haben. Genauso kann ja Glaube an Gott, kann christlicher Glaube genau das vermitteln. Und das ist unabhängig von den äußeren Dingen, die mit Mode zu tun haben, hier und dort. Und wenn Christen das glaubwürdig leben und auch darüber reden, was sie mit Gott erfahren, was in der Bibel steht, ich glaube, das wird auch auf andere Menschen anziehend wirken, weil sie merken, da haben Leute diesen Frieden, da haben sie diese tiefe Freude, die ich eigentlich suche und die mir kein Disco-Besuch und auch kein Fernsehabend bieten kann. Wobei Disco-Besuch und Fernsehabend nicht an sich schlecht sein muss, nur der erfüllt nicht das innere Vakuum, der gibt nicht diese innere Freude und Friede, aber das ist ja gerade das, was die Beziehung zu Gott geben will. Deshalb glaube ich auch Konzentration auf das Wesentliche, was christlicher Glaube vermitteln will und nicht versuchen wollen, überall rumzumischen noch das mit zu regeln und das noch zu regeln und da noch was zu machen. Das können manchmal Leute außerhalb der Kirche viel besser, soll man die doch machen lassen. Genau. Nicht? Und,
oder Sie können sagen, also der eigentliche Auftrag der Gemeinde oder der Kirche ist ein ganz, ganz spezieller, den uns gegeben hat.
Ja, genau.
Alle anderen Dinge, ob das jetzt, ich kenne das noch mit dem Tempel in Erle, da war doch mal eine Zeit lang, wo da immer die Disco abends war. Die Leute da, das ist alles eingeschlafen.
Ja.
Die Welt, oder ich sage mal, zwar das Umfeld kann alles viel besser als die Kirche.
Genau, und sollen sie doch machen.
Genau, sollen sie machen. Das können wir nicht leisten, ja. Wollen wir auch gar nicht leisten, weil das halt gar nicht unser Auftrag ist.
Ja, das ist so, wenn ich das Beispiel von vorhin wieder mache, der Fußballverein, der jetzt gerade, weil Boris Becker in ist, jetzt sagt, wir müssen auch noch Tennisabteilung haben, dann will der Fußballverein noch Tennisspieler ausbilden. Sondern das ist so Blödsinn. Bleib doch beim Fußball und lass andere den Tennis machen. Und genau würde ich sagen, bei Kirche, ja, bleibt doch bei Gott, bleibt doch bei dem, was eurer Spezialität ist, nämlich dieser Friede, die Vergebung der Schuld, die Beziehung zu Gott, der Sinn im Leben. Und das andere, wie man gute Musik macht, wie man Kleider näht, wo man in Urlaub fährt, lasst das doch die machen, die sich darum kümmern.
Die können es besser.
Die können es häufig sogar besser.
Genau.
Ja, aber da versucht manchmal Kirche oder alles miteinander zu vermischen. Und letztendlich der Besucher weiß auch gar nicht mehr, worum geht es denn nun? Gehe ich jetzt dahin wegen Urlaub, wegen Konzert oder wegen Gott? Und es sollte ja klar sein, klar können Christen miteinander Freude haben, aber das, worum es hier hauptsächlich geht, ist diese Beziehung zu Gott, der Sinn in meinem Leben, der Friede in meiner Seele, die Vergebung der Schuld, all diese Sachen. Und die sind ja wesentlich, das ist etwas, was jeder Mensch auch braucht. Neben Essen, Trinken, Feiern, Urlaub, Arbeit.
Wobei die eigentliche Beziehung zu Gott, die wird ja vom Heiligen Geist gestiftet. Unser Auftrag ist es, mit Menschen die Botschaft Gottes auch weiterzubringen. Und in der Kommunikation haben wir immer das Problem Sender und Empfänger. Insofern ist es auch durchaus legitim, dass die Gemeinde überlegt, wenn wir Gäste haben, wie kann ich die Botschaft rüberbringen, dass der Empfänger die auch verstehen kann?
Damit er klar
angeregt wird, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Und auch andere Sachen zum Thema Musik. Großer Gott, wir loben dich. Auch was, was mir sehr gut gefällt, eines meiner Lieblingslieder. Aber auch die moderne Lobpreismusik ist aktuelle Musik, Musik, geistliche Musik, die dazu beiträgt, die lebendige Beziehung zu Gott aufrecht zu erhalten. Ne? Insofern muss man aufpassen, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Man hat zwei Gemeinden, beide sind ähnlich strukturiert. In der einen ist aber wirklich nur Schau, und in der anderen ist es Mittel zum Zweck, Bereich, so wie damals, wo die Psalmen geschrieben wurden, also voll des Geistes, voller Freude ihre Loblieder geschrieben haben. So schreiben auch heute Menschen ihre Loblieder. Es ist eine ganz gefährliche Geschichte, oder ganz, ganz schwierig, das auch zu bewerten, welche Gemeinde gehört jetzt wohin. Ne? Für beides muss Raum sein. Auch
ja.
Unterschiedliche Musikrichtungen und die unterschiedlichen Predigtziele.
Ja, deshalb habe ich ja bewusst jetzt auch nicht auf irgendwelche Musikstile gesagt, der ist jetzt richtig, der ist falsch. Nur das, wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, wenn Gemeinde in erster Linie zeitgenössische Musikstil pflegt, dann muss man sagen, das geht am Ziel vorbei. Wenn man jetzt sagt, ich habe meine tiefe Beziehung zu Gott, die am Anfang steht, und die drücke ich unterschiedlich aus, das ist eine ganz andere Frage. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt diese Musik spielen, damit die Leute überhaupt noch kommen, das ist eine falsche Zielrichtung. Da muss man sagen, dann kannst du in die Disco gehen, ins Konzert oder sonst wo. Ja, genau. Also wie ich das ausdrücke, wie ich welche Sprache ich habe, natürlich ist die unterschiedlich, wie wir alle unterschiedlich als Persönlichkeiten sind, von der Individualität. Jeder hat andere Ausdrücke, Sprache, Bilder, das ist nicht das Problem. Nur ist die Frage, was ist das Entscheidende, was zuerst kommen muss? Und zuerst kommen muss meine Verbindung zu Gott, die Verbindung der anderen Menschen zu Gott, wie kann das gepflegt werden? Und wie ich das dann ausdrücke, das kann unterschiedlich sein. Und da glaube ich auch, wenn wir diese Sache pflegen und konzentriert drauf sind, dann werden diese anderen Fragen gar keine große Bedeutung mehr haben. Aber ich kenne das ja eben bei Kirchgemeinden, die machen dann, was weiß ich, die Band, weil sie hoffen, dadurch kommen die Leute. Und das ist, glaube ich, falsch. Wenn ich jetzt aber junge Leute habe, die sind alle begeistert vom Glauben und die singen dann auch mal was anderes als großer, ist doch kein Problem. Nur es kommt darauf an, was ist jetzt Ursache, was ist Wirkung. Wenn ich versuche, eine Ursache zu machen, indem ich sage, jetzt machen wir die moderne Musik, dann werden die Leute christlich. Dann wird man sich ins Fleisch schneiden, das wird nicht funktionieren. Aber umgekehrt, wenn das dabei herauskommt, glaube ich, hat kaum jemand was dagegen. Ja. Noch jemand?
Bitte, wohl keiner meine Frage haben.
Meinst du, hörte sich das so ein bisschen danach an? Nein, das war jetzt nicht so gemeint. Also es war eher ermutigend gemeint, sage ich das noch deutlich, ich ermutige euch, sagt da noch was, umso mehr Leute sich beteiligen, umso lebendiger ist das dann hinterher, und umso mehr Aspekte haben wir noch mit drin.
Ich finde, man muss aber auch immer ehrlich bleiben, wenn man halt Leute in die Gemeinde bringen will. Ich meine, man sollte da nicht sagen, okay, ha, wir machen jetzt hier ein tolles Fest, kommt mal vorbei, sag aber nicht, dass das eben dazu gedacht ist, wenn, ne, dass eben nicht das Fest eben der Grund ist, warum die Leute kommen. Wenn man dann versucht, denen irgendwas von Gott zu erzählen, dann sind die ja nicht gekommen, weil sie was von Gott hören wollten, sondern weil sie halt das Fest genießen können. Und ich denke mal, dann schießt man sich selber ins Knie, wenn man die halt unter dem Vorwand dahin lockt, sag ich mal jetzt wirklich, dann fühlen die sich, also kann ich mir vorstellen, dass man sich dann eher ablehnt für solche Botschaften.
Ja, klar.
Weil man ja unter anderen Voraussetzungen hergekommen ist. Man sollte halt immer, wenn man eben sowas macht, dabei sagen, okay, es hat aber auch schon den Sinn. Wenn man halt an Gott Interesse hat, dann ist das Richtige. Wenn nicht, dann eben nicht.
Genau. Also wenn hier eine Einladung heute Morgen zum Männerfrühstück ist oder Männerbrunch und da wird gesagt, komm her, es gibt was Gutes zu essen und mit keinem Wort erwähnt wird, dass es eine Gemeinde ist, dass es um Gott geht oder sonst was, dann klingt das wie Etikettenschwindel. Dann denkt einer, er wird ins Restaurant eingeladen und merkt plötzlich, oh, ist ja nicht nur ganz Restaurant. Ich meine, das Essen ist lecker, aber was weiß ich, hier fehlen die Kellnerinnen und ja gut, dafür muss man hinterher auch kein Trinkgeld bezahlen, aber man hört sich hinterher noch einen Vortrag an, also da sollte man mit offenen Karten spielen und Christen haben ja auch gar nichts zu verstecken. Ich meine, was ist daran so schlimm, wenn ich sage, wir beschäftigen uns mit Gott und das ist eine ganz spannende und wichtige Sache. Und nebenher essen wir auch noch zusammen und unterhalten uns. Über persönliche Dinge kann ausgetauscht werden, schmeckt gut. Das gehört beides dazu. Aber natürlich ist ja genau, was ich sage, Kirche ist Kirche. Kirche ist nicht Restaurant. Wir können schon mal essen, aber das ist nicht die Hauptsache. Also wenn Leute nur in die Kirche gehen, um zu essen, das wird auf Dauer auch nicht vorhalten. Dann werden sie irgendwann sagen, das Essen hier in der Gemeinde ist zwar schön, aber im Restaurant XY ist noch besser. Vielleicht. Ne? Ich will ja jetzt nicht irgendwas gegen die Kochkünste derjenigen sagen, die hier und so. Ja. 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 Aber das ist ganz klar. Also man sollte da offen und ehrlich sein. Und es ist ja auch gar nicht zu verstecken. Es ist ja nicht irgendwas Geheimes, Böses, Schlimmes oder sonst irgendwas, über Gott nachzudenken, über den Sinn des Lebens zu sprechen, über Gott zu reden. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja sogar gut. Ich glaube, das fehlt häufig in der Gesellschaft, dass da so ein Freiraum ist. Für manche Leute ist das heute fast geradezu tabuisiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob Sie das kennen. Da sprechen Sie mit irgendeinem Nachbarn und fragen mal, ja, glaubst du an Gott? Und ich habe einen unserer Nachbarn, der ist so, das ist Privatsache, darüber rede ich nicht. Wo ich ja denke, hey, das ist ja fast so, als ob ich ihn nach seinen sexuellen Vorlieben frage oder so. Was ist denn so schlimm, über Gott öffentlich zu reden? Aber manche Leute sind das so peinlich, so, da ich dachte, wieso denn? Das ist doch ein ganz normales Thema, oder? Und das müssen wir manchmal auch überwinden, zu sehen, das ist doch ganz normal, das ist doch nicht schlimm. Das war über Jahrhunderte hinweg, auch bis heute eigentlich, für alle Menschen eine Frage im Leben. Kein Mensch kommt in seinem Leben daran vorbei, dass er sich mal die Frage stellt, ja, wie ist es mit Gott? Wie ist es mit dem Leben nach dem Tod? Was ist mit dem Sinn nach dem Leben? Und da wollen wir weiterhelfen, Antworten geben, austauschen. Und da finde ich es durchaus auch gut, das offen zu sagen. Man muss es dann so sagen, dass natürlich die Menschen, zu denen wir sprechen, auch verstehen, worum es geht. Denn einer, der nie in der Kirche war, gibt es ja immer mehr davon, der versteht natürlich erstmal gar nicht, was wir da wollen, muss man das erklären. Aber das ist, denke ich, durchaus richtig. Also wir sollten nicht mit falschen Sachen werben, eben wie gesagt mit dem tollen Essen, und was ja gut ist, aber es geht nicht nur darum. Danke.
Ich habe vor 20 Jahren, 30 Jahren ein Wett abgeschlossen. Mhm. Und zwar ein katholischer Christ beschuldigt mich mal für die Italiener einbinden. So eine Italienversammlung und dabei reicht dann der Kaffee. Mhm. Und er meinte, die Leute kämen nur deswegen. Mhm.
Ja.
Und das haben wir gemacht und die Leute kamen.
Ja, das war in Italien.
Nee, hier.
Ach so. Ja.
Das heißt, wir haben den Leuten gesagt, dort wird das Evangelium gepredigt. Dabei können wir Kaffee trinken, wenn einer möchte. Aber das Ziel ist das Evangelium.
Ja. Ja. Und ich denke. Ja, und ich denke, das Kaffeetrinken ist ja nicht schlecht, man kann das ja mitmachen, ist ja angenehm, wie gesagt, wie derjenige, der sich im Fußballverein trifft und dann hinterher sein Bierchen trinkt, das ist ja deshalb nicht schlecht. Ich hoffe, dass der Fußballverein dann nicht zum Biertrinkerclub wird dabei, aber eigentlich sollte man Fußball einfach um Fußball gehen und in der Gemeinde um Gott gehen. Und wenn man nebenher noch andere Sachen macht, ist das nicht schlecht. Aber vielen Dank für das Beispiel, wenn das weg ist, dann sind die Leute hoffentlich immer noch dabei, weil es ihnen eben nicht nur ums Kaffeetrinken geht, sondern um Gott. Und das wäre hier ein ganz konkretes Beispiel. Also können wir das nächste Mal unser Männerbrunch ohne Brunch machen. Ja, es muss ja nicht. Es muss ja nicht. Aber ich hoffe, dass keiner heute Morgen hier ist und sagt, eigentlich, ich wollte ja gar nichts hören, ich wollte nur essen. Hoffentlich nicht. Das hoffe ich doch sehr. Und dann ist es gut, hat beides. Man hat was im Bauch und hoffentlich auch noch was im Kopf. Dann dabei. Ja, hier kommen doch noch einige interessante Beiträge.
Die Welt draußen, die redet über Esoterik. Ich habe jetzt eine kleine Leidensgeschichte hinter mir im letzten Jahr. Ich musste eine Schmerztherapie, ich musste deine Therapie. Und da ist immer, muss ich auf der Erde liegen und dann kriegt man so diese Klänge, hört man. Und man muss ja fast dran teilnehmen. Sonst hat man ja ein Problem mit der Krankenkasse. Und irgendwann habe ich gesagt, ich konnte mir das nicht mehr anhören. Ich habe gesagt, okay, dann legst du dich da auch hin. Und betest. Aber wenn dann diese Musik lief und dann hat er dann so auf diese Dinge da gehauen,
ja,
war die Konzentration also nicht die beste bei mir. Aber man muss dran teilnehmen und ist egal, in welchen Kurs ich da gehen musste. Also ich, für mich muss ich da reingehen, weil ich auch irgendwie Geld haben möchte von der Krankenkasse, die mir da bezahlt.
Ja.
Das ist schon schwierig.
Ja, ja.
Wenn ich da rauszahlen und auch in der Reha-Kurs gewesen bin, dann läuft das so ähnlich ab.
Ja? Und was mich dann ja überrascht, ist häufig, diese Leute, mit denen du da zu tun hast, mit denen treffe ich auch immer wieder, die reden mit Selbstverständlichkeit darüber, über ihre Chakren und ihre Energiezentren und die Reinkarnationen, wo du alles denkst, hey, was ist denn das für Zeug? Wo sind denn deine Energiezentren? Die sind ja medizinisch gar nicht feststellbar. Das ist alles ja religiöse Ideen. Und die reden offen und frei darüber. Und dann wundere ich mich auch manchmal, dass Christen da sehr zurückhaltend sind mit ihren Überzeugungen, die ja viel logischer und stimmiger und nachvollziehbarer sind. Da braucht man keine Energiezentren, die keiner feststellen kann, auf die man sich steigert oder sonst etwas. Das ist schade. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, zum Teil liegt es daran, dass einfach die Christen in den letzten 20, 30 Jahren in der Öffentlichkeit keine gute Presse haben. Das merkt man ja da, wo in der Öffentlichkeit stark das vermittelt wird über Glaube. Geht doch mal durch, welchen Spielfilm habt ihr in den letzten Jahren gesehen, wo mal christlicher Glaube positiv dargestellt wird? Kaum. Wenn dann Fromme kommen, dann sind es die Langweiler, die Öden, die Scheuchler. Wo ist das, wo oben Politiker offen mal sagt, ich bin Christ und das ist toll? Na, das ist eher so, ich bin schwul und das ist auch gut so. Das sagt einer mit voller Begeisterung. Aber wo ist irgendein Politiker, der offen, also nicht nur mal nebenher mit einem kleinen Nebensatz, sondern offen mal im Interview sagt, ich bin Christ und das ist gut so und es gibt eine Ewigkeit? Keiner. Wo ist ein Schauspieler, der das tut? Da gibt es einen Richard Gere, der sagt, es ist toll, Buddhist zu sein. Da ist dann der Tom Cruise, der sagt, es ist toll, Scientologe zu sein. Die stehen dazu. Wo sind die Leute denn, die offen dazu stehen? Und das natürlich fällt dann auch einzelnen Christen schwer. Wenn überall in der Öffentlichkeit redet keiner drüber, ist irgendwie peinlich. Wenn mal Berichte sind, dann fast ausschließlich negativ. Ich meine, jetzt diese ganze Kampagne der gegen die katholische Kirche mit dem Missbrauchfall. Das ist ja schlimm, zweifellos. Aber warum haben die Journalisten denn nicht ein Jahr vorher berichtet, wie viele Kinder durch katholische Einrichtungen vorangebracht worden sind? Wie viele Waisenkinder aufgenommen worden sind in den Jahrhunderten? Millionen. Wie viele Leute Schulbildung in der dritten Welt bekommen haben durch katholische Schulen, zum Beispiel? Hat keiner darüber berichtet. Wenn es Berichte über Religion gibt, sind sie fast immer negativ. Und das prägt natürlich das Denken, sowohl von Christen als auch von Nichtchristen. Dass man irgendwie denkt, ach peinlich, ich wage ja gar nicht schon mehr irgendwas zu sagen. Und ich glaube, das ist eine Sache. Eine andere ist vielleicht, dass es auch beim Christian auf und ab geben kann. Mal ist die Beziehung zu Gott inniger, intensiver und mal fühle ich irgendwie Schwierigkeiten und dann traue ich mich nicht so. Manches ist auch persönlichkeitsbedingt. Es gibt halt Leute, die sind introvertierter, die wagen nicht so viel zu reden. Die sind auch in allen anderen Sachen eher still und zurückhaltend. Also ich glaube, die Ursachen sind verschieden. Aber eine ist, glaube ich, es gibt so den Mainstream, die generelle Political Correctness. Da kommt Glaube in Deutschland nicht so viel vor. Das wundert uns ja manchmal, wenn wir dann amerikanische Politiker reden hören. Die reden häufig ganz offen, manchmal kommt uns das komisch vor. Da habe ich neulich ein Buch gelesen, Gebet im Oval Office, wurde dann übersetzt auch ins Deutsche, und da wurde dann berichtet, für deutsche Ohren ja kaum vorstellbar, dass bei vielen Regierungen, ehe die morgens anfangen im Ministerium zu arbeiten, sind die führenden Vertreter, setzen sich zum Gebet zusammen. Da denken wir, hey, das kann doch gar nicht sein. Und die tun das nicht versteckt, sondern das ist öffentlich. Und jeder kann daran teilnehmen. Da merken wir, jetzt will ich nicht sagen, die Amerikaner machen alles richtig, aber in Amerika ist es scheinbar weniger peinlich, auch offen über Glauben zu sprechen. Und das finde ich erstmal gut. Ich habe den Eindruck, manchmal wird bei uns Glauben in den Medien so etwas tabuisiert oder in erster Linie problematisiert, was zum Beispiel bei der Esoterik kaum der Fall ist. Wenn da irgendein Esoterik-Guru kommt, der kann noch den größten Zeug reden, da wird dann gesagt, aha, und das ist ja toll und sehr schön und wie super und kaum mal, dass da ein bisschen auf den Zahn gefühlt wird. Hingegen bei christlichen Überzeugungen ist das eher immer so ein bisschen problematisiert.
In der Sportsendung, ist also eine ganze Reihe, vor allen Dingen auch Brasilianer,
ja,
die offen, wenn sie interviewt werden oder auch im Studio sind, im Sportstudio sind, dass sie dann über ihren Glauben reden.
Ja.
Dass sie sagen, dass sie über die Motivation von Gott bekommen und dass sie Gott dankbar sind. Mhm. Und das auch dann auch öffentlich sagen. Dann gibt es ja wieder diese Interviewer, diese
Journalisten da.
Die also das auf der einen Seite forcieren oder noch nachfragen, aber zum größten Teil kriegt man mit, ach komm, ist gut und so weiter.
Ja, ja, ja.
Das wird wieder so
verrückt. Aber man merkt, auch in Brasilien, also wir haben einige unserer Schüler, die eben auch im letzten Jahr Brasilien Praktikum gemacht haben, da ist das ganz anders. Da redet man noch offen über den Glauben, auch auf der Straße.
Das geht ganz normal.
Ja, wo man merkt, dass wie wir in Deutschland damit umgehen, ist auch nicht normal. Das ist erzogen durch die Medien und durch die Gesellschaft der letzten Jahrzehnte. Das war ja früher in Deutschland auch nicht so. Hättest du in den 50er, 60er Jahren, da war es auch normal, viel normaler, über Glauben und sonst was zu reden. Das ist heute nicht mehr so. Und das merkt man wahrscheinlich zu Recht. Gerade da hast du jemanden aus einer anderen Kultur, Brasilien, ein Fußballer, was weiß ich, und der redet offen und frei darüber. Und manchen deutschen Journalisten ist das schon peinlich. Oh, echt so. Ja. Da könnte man sagen, warum? Der kann alles Mögliche erzählen, ist eigentlich peinlich, aber glauben, dass es irgendwie dann...
Privat.
Ja. Und warum? Man wird doch alles Mögliche diskutieren. Wie lang und breit werden sogar in öffentlichen Nachrichten Fußballergebnisse diskutiert? Und jetzt ist Fußball ja, kann ja wichtig sein, aber sagen wir mal, für die ewige Seligkeit spielt Fußball keine Rolle. Oder für den Frieden im Leben oder ein glückliches Leben, ein glückliches Leben dabei. Aber da muss man sagen, ich bin ja nicht gegen die Fußballergebnisse, aber da muss man sagen, wenn das ganz normal ist, darüber zu diskutieren, dann doch da auch. Oder Karneval, ist ja auch schön. Einer mag Karneval, andere nicht. Da wird auch lang und breit berichtet und fast immer positiv. Ne? Wie toll ist das und der Umzug da und die Figuren da und die Kamele da. Die habe ich auch nichts dagegen, soll man ja ruhig berichten. Aber dann ist die Frage, ja, warum das, was doch eigentlich auch nur ein Teil der Bevölkerung interessiert, und wo es ja auch negative Sachen zu berichten gäbe. Man könnte ja auch bei jedem Karneval nur über die Betrunkenen berichten, nur über die Gewaltexzesse berichten, nur über das Geld, was reißgeschwendet ist. Aber macht man ja auch nicht. Oder selten. Nicht? Aber bei den Christen ist das scheinbar so, nee, da dann nur, was weiß ich, hier Missbrauchsfälle, nicht? Positives gar nicht. Oder was weiß ich, die Christen sind da und dort falsch. Und da entsteht ja ein vorkommendes Zerrbild. Und da wir sind ja jetzt nicht Medienschaffende, wir sind nicht Programmdirektoren, die das ändern können, aber wir können zumindest für uns versuchen zu sagen, etwas entgegengesetzt, nein, ich will mich da nicht manipulieren lassen von außen. Ich will mir nicht aufdrängen lassen, was ich nun denken muss, was irgendwelche Leute in den Medien mir da vermitteln wollen.
Mich hat mal geärgert, dass in den Medien zum Beispiel im Fernsehen die Kommissare alle entweder geschieden sind oder eine Ex und also keine Ehe.
Ist in Ordnung, ne? Ganz selten, ja.
Da habe ich den Politiker. Ja, da habe ich dann auch eine E-Mail geschickt zu den Programmdirektoren. Warum sind wir nicht einen Kommissar bringen oder eine Kommissarin, die eine intakte Ehe hat, die Kinder hat, wo alles in Ordnung ist?
Ja, das wäre auch mal was.
Ja, das wäre auch mal was.
Das wäre heute schon die Ausnahme. Ja, also wobei wir ja sagen müssen, zum Glück gibt es diese Leute ja noch. Ich meine, ich kenne einige Polizisten. Es gibt auch so eine Vereinigung christlicher Polizisten, nicht? Da war ich dann auch mal gewesen. Da gibt es ja einige. Ist ja nicht so, dass das vollkommen aus der Welt wäre. Zum Glück. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das Medien uns vermitteln wollen, Ehe ist langweilig. Also wenn du irgendwie cool bist, Held bist, ja dann hast du entweder gar nicht verheiratet oder du brichst deine Ehe oder du bist bi oder homo oder sonst irgendetwas. Und das ist tatsächlich so. Ich meine, das ist ja nicht nur die Kommissionale, können wir auch bei anderen Spielfilmen sehen. In Spielfilmen geht es höchstens darum, wenn es um Ehe geht, du lernst jemanden kennen, verliebst dich und danach ist dann natürlich Schluss. Kinder kommen keine vor, aber wo ist denn der Held, der mal ganz normal verheiratet, seine Kinder hat und so? Gibt's nicht. Und das vermittelt ja wieder so eine Vorbildfunktion. Und davon, glaube ich, müssen wir uns lösen. Das ist nicht das normale Leben. Das ist auch nicht das erstrebenswerte Leben. Ja, wenn man da ein bisschen reinschaut, merkt man ja selbst, die Schauspieler, die da spielen, sind ja nicht glücklich und zufrieden dabei. Jetzt war doch irgendwie in der letzten Woche, hat meine Frau mir erzählt, beim Zahnarzt gewesen, Sandra Bullock, nicht? Wieder getrennt von ihrem Mann. Im Spielfilm ist sie die liebe, nette, alles toll und super, Freude und Ehe. Und im Privatleben scheinbar klappt das von vorne und hinten nicht. Und sie ist ja nicht die Einzige, es sind ja Massen an Schauspielern, wo man merkt, dieses Konzept, was da vorspielt, stimmt ja gar nicht. Das funktioniert ja gar nicht. Aber es gibt ja die heile Ehe oder die gute Ehe, die erfüllende Ehe, die nicht vielleicht nicht jeden Tag himmelhoch jauchzend ist, aber wo man sagen muss, das geht doch.
Und da spricht doch keiner drüber.
Nee. Ja genau, spricht keiner drüber.
Kann man nicht mit einem Politiker, der Spitzpolitiker, der ist ja mindestens zweimal, dreimal verheiratet.
Ja, heute ist das so, ja. Ja, und da muss man sagen, diese Leute wollen entscheiden darüber, wie man Ehepolitik machen soll, ne? Oder Familienpolitik. Ist doch eigentlich lächerlich. Das wäre so, als wenn man jetzt eben dann Kinderschänder macht und sagt, der muss neue Gesetze für Kindergärten. Das ist ja absurd.
In der Praxis ist es ja so. Zum Beispiel über die Neuordnung der gesetzlichen Krankenversicherung entscheiden das in der Regel Leute, die selber alle privatversichert sind.
Ja, genau. Ja, stimmt. Und das ist so eine Absurdität, ne? Ja, und da würde ich genauso sagen, das bietet ein falsches Bild und Leute, die schon etwas falsch machen, bestimmen dann doch, dass andere auch so handeln sollen und das ist eigentlich absurd. Aber da sind wir auch herausgefordert, uns ein bisschen davon zu lösen. Wir müssen uns erst bewusst machen und uns dann davon zu lösen, denn wenn wir das nicht uns bewusst machen, dann prägt uns das doch, weil wir ja im Fernsehen, Radio, Zeitung das immer wieder lesen, immer wieder mit konfrontiert werden und irgendwann haben wir den Eindruck, wir sind die Komischen. Ich bin ja immer noch verheiratet, immer noch mit meiner ersten Frau. Da stimmt irgendwas nicht. Genau, irgendwie bin ich nicht mehr normal. Ja. Und wir sind in diesem Jahr, jetzt muss ich mir gerade überlegen, 88 geheiratet, 22 Jahre verheiratet. Manche von euch wahrscheinlich noch länger, aber da muss ich mir langsam überlegen, mich nach einer neuen Frau umsehen. Ja. Nein, natürlich nicht. Bitte? Genau, um wieder ihn zu sein, sonst bin ich ja altmodisch hier. Ja, aber davon müssen wir uns lösen und zu sagen, nein, das ist doch eigentlich super, das ist doch toll, genau das ist doch viel besser, so zu sein. Und ich glaube auch, es ist besser, trotz aller Ehekrisen, die es da gibt, glaube ich, trotzdem ist es besser, so, als wenn man ständig wechselt und ständig was Neues macht und so. Manchmal gibt es Situationen, wo man nicht mehr einen Ausweg hat. Da ist es etwas ganz anderes. Aber wenn es nur darum geht, weil halt ich bin zu bequem, ich will nicht mal klein beigeben, ich will keine Kompromisse schließen, mir ist das zu mühsam, dann finde ich, ist es kein Grund. Aber es gibt manchmal natürlich Gründe, wo man sagen kann, also hier Scheidung, das ist eine ganz schlimme Situation, da weiß keiner mehr weiter. Ja. Bitte? Ja, genau, das war noch ein anderes Thema. Ne? Das will ich hier jetzt nicht vollständig beantworten, da müsste man noch viel drüber sagen. Ja.
Ich habe eine Ergänzung zu gerade. Hast du eine Idee oder einen Tipp, wie man, sagen wir mal, als Patient zum Beispiel, wenn ich meinen Fall nehme, wie kommt man aus solchen Geschichten raus, wenn man da nicht dran teilnehmen möchte? Mhm. Und wo man das vorgeschrieben bekommt von der Kasse? Weil
ja. Ja, also das Problem ist ja, ich würde immer empfehlen, nimm entsprechende Literatur, zeig den Leuten, erstens, diese meisten der Therapien sind medizinisch unwirksam. Das ist ja ganz erstaunlich. Ich habe in meinen Büchern, ich habe hier einige Bücher über alternative Heilmethoden geschrieben, da gibt es ganz neutrale Studien, zum Teil selbst von den Krankenkassen in Auftrag gegeben, die zeigen, dass ein Großteil dieser Therapien vollkommen unwirksam sind. Viele Krankenkassen machen das und nehmen das ins Programm auf, weil sie das werbetechnisch sich gut verkaufen lässt. Diese sanften Heilmethoden sind nicht billiger, deshalb macht man sie. Und viele Leute suchen das und gehen dann eher in eine Krankenkasse hinein. Das sind die Punkte. Aber das Problem ist, man diskutiert ja meistens nicht mit den Leuten, die Ahnung haben, mit den medizinischen Sachverständigen der Krankenkassen, sondern mit irgendeinem Sachbearbeiter. Und dem Sachbearbeiter, der hat selbst keine Ahnung davon, der hat seine Vorlagen und der sagt ja, das ist doch so und das muss so und wenn sie nicht wollen, dann halt geht das nicht. Das ist das Problem. Die Sachbearbeiter haben keine Ahnung davon. Häufig, man kann mit denen sprechen, aber das geht nicht viel weiter. Die sind gestresst und die wissen selbst nicht Bescheid. Die Leute, die Ahnung haben, zu denen stößt man meistens gar nicht vor. Und so ist das Problem, dass man meistens dann als Versicherter dem mehr oder weniger ausgeliefert ist. Man kann, so wie du das hier getan hast, auch versuchen zu verhandeln. Und manchmal lassen Leute mit sich reden, die sagen, also gut ist immer, wenn man Alternativen vorzuschlagen hat. Wenn man sagt, okay, da ist das und das, dann kann man sagen, ja, schreiben Sie mir doch nochmal auf, dann gehe ich lieber jetzt schwimmen, das Schwimmen entspannt mich so gut, das tut mir gut, danach fühle ich mich besser. Oder schreiben Sie mir doch eher mal eine Krankengymnastik auf. Da merke ich, das tut mir gut. Und wenn man dann sagen kann, das tut mir gut, dann ist es jetzt nicht, das ist alles böse. Und dann kommen eher mal Leute und sagen, wenn ich Alternativen habe, ich will ja nicht einfach nur blocken, sondern ich will das machen, was am besten für mich ist. Die Leute überzeugen, dass das, was sie da machen, nicht in Ordnung ist. Das ist eine längerfristige Sache, kann man als Patient gar nicht. Da muss man längerfristig sein. Ich würde aber jedem schon sagen, jeder sollte sich intensiver damit auseinandersetzen, damit er nicht irgendwelchen Hokuspokus macht, der erstens ihm häufig gar nicht wirklich weiterhilft. Zweitens, ja letztendlich Geldverschwendung ist von dem Geld, was wir alle in die Krankenkasse reinzahlen müssen. Und der drittens, häufig ganz eng verbunden ist mit anderen Religionen. Also ich habe gerade gestern noch unterrichtet an der theologischen Schule über Yoga. Und Yoga zeige ich den Leuten, habe ich neutrale Lexika genommen, gar nichts mit christlich. Jedes Lexikon sagt deutlich, Yoga ist eine hinduistische Erlösungslehre. Wer Yoga betreibt, will einen hinduistischen Weg zur Erlösung. Ja, und da muss ich doch sagen, hey, ich als Christ, warum soll ich jetzt, weil ich Rückenschmerzen habe, einen hinduistischen Erlösungsweg machen? Und das ist ganz neutral, da geht es gar nicht um Extremismus, das könnte man auch jeder Krankenkasse sagen, hier, schauen Sie doch mal, Sie sollen mich nicht zum Hindu machen, Sie sollen mich gesund machen. Warum wollen Sie, dass ich hinduistische Gebete spreche? Ja, und solche Sachen sind aber absurd, nur niemand fragt danach. Niemand nennt das und deshalb wird das einfach so übernommen. Und das ist, glaube ich, schon nicht ganz ohne. Und es gibt keine Alternativen. Also ich glaube, das Benennen ist mal ein Versuch wert, Alternativen vorzuschlagen, zu sagen, machen Sie doch lieber das, ist ein Vorschlag, wenn die sich nicht bevormundet kommen. Man muss aufpassen, dass sie sich nicht bevormundet vorkommen, aber mehr dem, ich fühle mich wohl dabei, das ist heute ein gutes Argument für viele Leute. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. wenn man dann dazu gezwungen wird, dann würde ich auch sagen, macht man es halt so wie da. Vielleicht könnte man dann noch einen Walkman sich reinmachen und dann hört man eben, großer Gott, wenn ich die Welt betrachte oder so etwas, während da die anderen dann irgendwelche indische Sita-Musik hören und so. Und dann kann man einfach eine Runde schlafen und nach einer Stunde weckt einen dann wieder auf und dann geht man, hat das auch gut getan. Hast du gerade nachgeschaut? Ja.
Umfasst der Begriff Yoga für Anjochen, Zusammenbinden, Anspannen, Anschirren.
Ja, und hier geht es um Anschirren des Geistes an Brahman und so weiter, das wird dann alles im Folgenden erklärt. Und ja, genau. Und dann merkt man, ist ganz klar, es geht um Religion. Das wäre so ähnlich, als wenn die Krankenkasse dir verschreibt, bete regelmäßig das Vaterunser. Ich meine, das finde ich ja gut, ne? Vaterunser beten ist ja gut, nur das hat nicht erstmal mit körperlicher Gesundheit zu tun. Und genauso auch bei Yoga oder bei Feng Shui oder Reiki oder sonst irgendwas, das ist alles religiös. Das ist etwas für Hindus, sollen die das meinetwegen machen, aber ich bin kein Hindu, also warum soll ich das machen? Und losgelöst davon, das zeigen eindeutige medizinische Untersuchungen, zum Beispiel was eben die GERAK-Studie der Deutschen Krankenkasse, ausführlichste Studie, zeigt eindeutig, rein medizinisch passiert da nichts. Sondern das ist rein auf psychischer, seelischer, geistiger Ebene. Und manche Leute hören dann zu, wenn man ihnen das sagt, manche nicht. Aber es ist ein Versuch wert. Das war jetzt dann doch das Schlusswort. Also dann, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich empfehle noch den Büchertisch da hinten, auch die Zeitschriften, die ich da umsonst hingelegt habe. Falls noch persönliche Fragen sind, stehe ich hier auch gerne noch weiter zur Verfügung. Dann schönen Samstag und bis demnächst mal wieder.